Wir hatten noch nie so viel FUD, so viel Fake News bei Bitcoin. Satoshi Nakamoto ist jetzt auf einmal Jeffrey Epstein, der Quantencomputer wird irgendwie Bitcoin zerstören. Es werden halt Emotionen geklickt, es wird Angst geklickt, es wird Gier geklickt. Und es ist scheißegal, was sind die Eigenschaften von Bitcoin, es ist scheißegal, ob bei Bitcoin irgendwas fundamental sich verändert hat. Alles, was zählt, ist der Bitcoin-Preis, dann kriegen die Leute Panik. Bitcoin ist ein Intelligenztest, eigentlich ist es noch mehr sich ein Ego-Test. Wenn die Leute Bitcoin nicht begreifen, dann sind sie einfach vom Bewusstsein noch nicht offen genug. Es gibt keinen Hebel, um die Menschheit im Bewusstsein aufsteigen zu lassen, das so groß ist wie Bitcoin. Man kann die Leute über Ernährung aufklären, über Yoga, Mindfulness und so weiter. Ist aber alles nebensächlich. Es bist nicht du, der Bitcoin verändert, sondern es ist Bitcoin, das die Leute verändert.
Du bist ja selbst ausgewandert, du lebst jetzt in El Salvador. Aber würdest du nicht auch sagen, dass Auswandern auch ein Stück weit weglaufen ist oder Verantwortung abgeben ist? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard Money. Ich spreche jede Woche über Bitcoin, Gesellschaft und das, was mich bewegt. Und heute mit Marc vom Bitcoin Hotel. Kaum jemand in der Community polarisiert so wie er. Für die einen ist er der geniale Auswanderer, der in El Salvador ein freies Leben führt. Für die anderen ist der erfolgreiche YouTuber pures Clickbait, vor allem wegen seiner Thumbnails. Und diesen Widerspruch finde ich extrem faszinierend, denn Marc ist gleichzeitig radikaler Minimalist, lebt extrem bewusst und hat eine ziemlich tiefe spirituelle Seite. Ich wollte in diesem Gespräch wissen, ist das alles Strategie oder ist das wirklich echt? Mach dir am besten selbst ein Bild. Wir sprechen über Aufmerksamkeit, Angst und Gier, über das Auswandern und natürlich über die Kontroversen rund um Nakiki-Windeln.de und die Idee einer Bitcoin-Treasury-Company. Das Interview ist ganz anders gelaufen, als ich es erwartet hätte. Ich war mehrfach überrascht, mit welcher Klarheit Marc die Dinge einordnet. Wenn du bisher nur seine Clickbait-Seite kennst, dann wirst du ihn heute von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Viele gute Erkenntnisse und ganz viel Spaß mit Marc vom Bitcoin Hotel. Marc, richtig geil, dass du am Start bist. Wo bist du gerade? Was sehen wir gerade in deinem Hintergrund und wie geht's dir?
Hi Nicole, cool, dass du mich eingeladen hast. Ich bin hier in El Salvador in der Bitcoin-Metropole der ganzen Welt, hier direkt am Bitcoin Beach. Du kannst im Hintergrund sehen.
Ja, ist das gerade dein Zuhause oder bist du irgendwo in einem öffentlichen Café oder so?
Nee, das ist tatsächlich.
Ich kenne deinen Hintergrund natürlich.
Ja, das ist tatsächlich hier so ein Haus, was ich mir angemietet habe. Und hier bin ich ziemlich zurückgezogen. Hier fahren ab und zu mal so ein paar Autos vorbei oder so. Aber sonst stört mich hier niemand, nervt mich hier niemand. Das ist auch so ein bisschen so ein Inkognito-Platz, weil ich dann einfach meine Ruhe habe und bis ich zurückgezogen bin. Und meine Kommunikation findet ja hier übers Internet statt.
Ja, aber kriegst du denn überhaupt irgendwas mit von El Salvador? Was gibt's denn Neues im Land der Bitcoin-Sonne?
Ja, doch, ich bekomme viel mit. Aber sag ich mal, Ich habe halt immer die Wahl. Das heißt, es kommt jetzt niemand irgendwie bei mir ins Haus rein und sagt, hey, das und das ist passiert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nachher runterlaufe an Strand heute Abend, ich meine, das sind ja tausende Bitcoiner oder irgendwelche Leute, mit denen redet man, dann sagt man halt hier, das ist passiert. Also ich krieg schon Sachen mit, aber im Endeffekt ist mir auch relativ egal. Ich meine, das Geile ist oftmals im Ausland, dass du diese, also ich verstehe natürlich jetzt Spanisch immer mehr, aber das, was ich oft gemerkt habe, ich war auch mal in Frankreich eine längere Zeit, jetzt bin ich in Spanisch. Oftmals ist es cool, dass du diesen ganzen Smalltalk und so von den Leuten gar nicht so mitkriegst, weil das ist eh alles Schwachsinn.
Ja, aber hast du irgendwas mitbekommen vom Bitcoin-Dip? Und wie reagieren die Leute dann, El Salvador? Ist die Stimmung getrübt?
Ach so, ja, natürlich. Weil ich auch meine Videos mache, da bekomme ich natürlich schon was mit. Was bei Bitcoin passiert, kriege ich schon einigermaßen mit. Andere Sachen dann teilweise nicht so. Wie reagieren die Leute? Eigentlich relativ irrelevant hier, weil El Salvador ist halt so ein Land, das quasi auch teilweise solche OGs am Start hat. Ich meine, die sind alle schon im dritten Bärenmarkt, im zweiten Bärenmarkt und so weiter. Die interessiert es nicht mehr so wirklich, ob da jetzt der Preis mal um 10% hoch oder runter geht.
Und am Strand merkst du dann auch nichts davon. Also da ist ausgelassene Stimmung wie immer. Was geht denn bei dir ab im Hintergrund? Ist irgendwas Spanisches?
Ja, das ist die Müllabfuhr, was da gerade vorbeigefahren ist.
Okay. Die macht so Action bei euch.
Ja, El Salvador ist ein sehr, sehr lautes Land. Das kennt man teilweise aus Deutschland nicht. Irgendwie will jeder seine Aufmerksamkeit preisgeben. Und keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht, warum dann diese Autos teilweise so Krach machen. Aber da hat halt jedes Auto irgendwie so eine Sirene dran. Der Fruchtwagen hat eine Sirene, das Müllabfuhr hat eine Sirene, um ja zu zeigen, hallo, hier bin ich. Und ja.
Ja gut, kriegt man es immer mit, weil manchmal, ich wohne ja gerade in Baden-Württemberg, da gibt's den gelben Sack, der wird abgeholt und dann musst du auch den Tag erwischen und deinen Sack vor die Tür stellen. Das ist in Bundesländern unterschiedlich schon tricky. Da hätte ich mir manchmal so eine Sirene gewünscht.
Ja, also, hier gibt's nur Restmüll, sowas wie Mülltrennung, das gibt's glaube ich nur in Deutschland. Hier gibt's auch keine Plastikverschluss an der Wasserflasche, dass der Mensch irgendwie seine Plastikdinger nicht wegschmeißt oder so. Hier gibt's tatsächlich noch echte Plastikflaschen, wo man auch den Deckel wegmachen kann und wegschmeißen kann.
Ihr macht halt die sinnvollen Dinge und wir machen halt Deckel auf Plastikflaschen fest. Aber wie nehmen denn deine Follower dann den Dip wahr? Ist das irgendein Thema? Oder was überwiegt?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Stimmung schon sehr, sehr getrübt ist. Vor allem auch dieser FUD, den wir aktuell sehen. Wir hatten noch nie so viel FUD, so viel Fake News bei Bitcoin. Satoshi Nakamoto ist jetzt auf einmal Jeffrey Epstein, der Quantencomputer wird irgendwie Bitcoin zerstören. Dann gehen die Leute aus Bitcoin raus, panisch, gehen dann in Gold und in Silber rein, kaufen da panisch den Peak nach und so weiter. Also es ist massive Irrationalität da. Ich meine, es ist jetzt auch nichts Neues, das haben wir auch schon in anderen Bärenmärkten gesehen, aber wir sehen halt einfach, dass die Fundamentals einfach nicht betrachtet werden. Es ist scheißegal, was sind die Eigenschaften von Bitcoin, es ist scheißegal, ob bei Bitcoin irgendwas fundamental sich verändert hat. Alles, was zählt, ist der Bitcoin-Preis. Bitcoin-Preis geht runter, dann werden irgendwelche komischen Fake-Schlagzeilen verbreitet, dann kriegen die Leute Panik. Anstatt dass die Leute sich die Frage stellen, hat sich an den Eigenschaften von Bitcoin was verändert? Nein. Hat sich an den Fundamentals von Bitcoin was verändert? Nein. Hashrate immer noch okay? Nein. Immer noch 21 Millionen Bitcoin, immer noch alle 10 Minuten ein Bitcoin-Block. Und das ist halt genau das, was ich auch immer den Leuten sage. Hey, schaut auf die Fundamentals. Wenn es einfach der Preis runtergeht, dann habt ihr doch gute Nachkaufgelegenheiten.
Und bevor es weitergeht, eine kleine Werbung. Du besitzt bereits Bitcoin oder planst bald zu investieren? Dann solltest du dir unbedingt eine Hardware-Wallet zulegen, um deine Bitcoin sicher zu empfangen. Und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz. Hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Aber die beste Hardware-Wallet bringt nichts, wenn deine Seed-Phrase unsicher aufbewahrt ist. Denn Papier kann verbrennen und jeder Hardware irgendwann kaputt gehen. Und hier kommt der Seedor ins Spiel. Mit dem Seedor kannst du deine 24 Wörter feuer- und wasserfest in Edelstahl sichern. Die Seed-Phrase wird direkt in Metall eingeschlagen, dauerhaft und extrem robust. Es gibt den Seedor als komplettes Starter-Set mit Edelstahlkapsel, mit Metallplättchen, auch mit Hammer und allem, was du brauchst, um deine Seed-Phrase sicher zu verewigen. Wenn dir Selbstverwahrung wichtig ist und du nachts ruhig schlafen möchtest, dann ist der Seedor eine extrem solide Lösung. Mit dem Code Nicole bekommst du auch hier 5% Rabatt. Den Link zum Seedor-Shop findest du in der Videobeschreibung. Werbung Ende.
Und das, was aber die Leute sehen, der Preis geht runter. Oh scheiße, weil der Preis runtergeht, könnte ja noch weiter runterfallen. Und jetzt bekomme ich irrationale Angst, jetzt verkaufe ich noch meine Bitcoin. Und das ist genau das, was wir gesehen haben. Die großen Player, die haben ja gar nicht verkauft. Es gab kaum Outflows aus den Bitcoin-ETFs. Es müssen irgendwelche Salathände, müssen einfach verkauft haben, die irgendwie wahrscheinlich kein Research gemacht haben, wahrscheinlich bei dir den YouTube-Kanal nicht abonniert haben.
Ja, Salathände, das ist auch ein neuer Begriff, kenne ich noch gar nicht. Hast du den erfunden?
Ich glaube, ich weiß nicht. Ist doch eigentlich ein gängiger Begriff für Leute, die halt sehr, sehr schnell am Verkaufsbutton sind. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, der Begriff.
Macht doch Diamond gar keinen Hands, Sinn. Das Gegenteil kenne ich, aber Salathände nicht. Das werde ich jetzt auf jeden Fall in meinen Wortschatz einführen. Ja, aber wie geht's dir persönlich damit? Hat's irgendwas an deiner Stimmung verändert?
Also ich finde es geil. Ich finde immer Volatilität gut, weil Volatilität bringt immer Aufmerksamkeit zu Bitcoin. Das heißt, man kann natürlich jetzt weinen, aber das ist halt auch genau dieses Thema. In unserem aktuellen System, in unserer aktuellen Welt wird ja Volatilität immer bekämpft. Sobald mal eine Aktie um 10% nach oben oder unten geht, macht man Circuit Breaker rein, stoppt den Handel, macht gleich hier Worst Case, alle Orderbücher zu und so weiter. Und bei Bitcoin haben wir halt dieses hochvolatile Asset und das ist aber quasi diese große Power von Bitcoin. Weil jedes Mal, wenn wir diese volatilen Asset-Moves haben, dann fragen sich die Leute, was ist da passiert? Dann kommen wieder neue Leute zu Bitcoin. Ich habe es auch jetzt gesehen, die Klickzahlen gehen natürlich wieder nach oben, weil jeder fragt sich, warum geht der Bitcoin-Preis hoch? Dann fragt sich wieder jeder nachher, warum geht der Bitcoin-Preis runter? Oder jetzt ist er ja runtergegangen. Und das ist halt auch dieses Thema, die Leute, die kommen halt nicht zu Bitcoin wegen den Fundamentals, weil es zensurresistent ist, weil es auf 21 Millionen begrenzt ist, sondern sie kommen wegen Number Go Up, oder weil sie jetzt Panik haben, dass Bitcoin auf Null fällt. Und das ist halt das, was dann auch teilweise neue Leute zu Bitcoin bringt. Und dann können aber quasi Hardcore-Bitcoiner daraus entstehen, weil sie kommen immer für den Preis und dann bleiben sie aber für die Fundamentals. Und das ist, glaube ich, auch die Challenge von einem YouTuber, natürlich das Spiel ein bisschen mitzuspielen, dann quasi auf diesen Zug aufzuspringen, okay, jetzt Volatilität den Leuten erklären, was ist gerade passiert, aber dann die Leute nicht in dieser Volatilität lassen, sondern zu erklären, hey, hier gibt's noch viel tiefer gehende Sachen. Bitcoin ist quasi ein Tool, das wahrscheinlich die ganze Menschheit so verändern wird, wie es die meisten Leute gar nicht kapieren. Das wird uns massiv Harmonie bringen, das wird uns massiv Wohlstand bringen. Die Leute kapieren noch diese Zusammenhänge gar nicht. Und das ist, glaube ich, oder das ist zumindest so das Spiel, das ich gerne spiele, quasi die Leute da abholen, wo sie sind, aber woanders hinbringen, wo sie noch gar nicht wissen, dass es das überhaupt gibt und dass Bitcoin diese Ebene überhaupt hat.
Ja, ja, ein bisschen überrascht es mich tatsächlich, dass du sagst, dass du Volatilität gut findest, weil ich nehme dich auch als einen sehr, ich sag mal, in sich ruhenden Menschen wahr, zumindest wenn man privat mit dir spricht. Und einer der Gründe, weshalb ich mich so gefreut habe, dass du zugestimmt hast, dass wir sprechen, ist ein Buch, eine Buchempfehlung, die du mir mal gegeben hast, vor, ich glaube, Jahren sogar. Das war wahrscheinlich 2022, 2023, so in dem Dreh rum. Das war Autobiografie eines Yogi von Paramahansa Yogananda. Also für alle, die es nicht kennen, da geht es um ja Persönlichkeitsentwicklung, spirituelle Entwicklung, Meditation und solche Sachen. Und das Leben von Paramahansa Yogananda. Und als ich es gelesen habe, musste ich wirklich sehr, sehr oft an dich denken, weil vieles, was da drin stand, kannte ich von dir schon. Und dann dachte ich mir, ach so, daher hat der Marc das. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen mit dir über dieses Buch sprechen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du es gelesen hast?
Ja, also erstmal noch zu dieser Geschichte, warum ich Volatilität gut finde. Das Thema ist ja immer, das Entscheidende ist nicht, was in der Welt passiert, sondern die Perspektive, die du auf diese Dinge hast. Und Bitcoin ist da auch ein guter Lehrer. Weil wenn diese Volatilität dich beunruhigt, wenn du auf einmal dein Puls hochgeht, dann weißt du ganz klar, dass irgendwas in deiner Perspektive zu Bitcoin falsch ist. Entweder hast du ein zu hohes Exposure oder, sag ich mal, du identifizierst dich mit deinem Portfolio. Und wenn du natürlich solche Dinge machst, dann bewegt dich das natürlich, wenn jetzt der Bitcoin-Preis runtergeht. Das heißt, Bitcoin ist hier auch ein Lehrmeister, dass du quasi rauszoomst und verstehst, okay, das sind nur Zahlen auf einem Bildschirm, aber da sollte mein Glück nicht davon abhängen, da sollte meine Persona nicht davon abhängen. Auch diese Bitcoin, die da auf einem Portfolio sind, das hat nichts mit, also natürlich kann mir das helfen, das ist ein Tool, aber ich bin nicht wirklich diese Bitcoin oder mein Glück ist nicht davon abhängig. Und das ist natürlich auch das, was vielleicht dieses Buch Yogananda, das ist übrigens auch ein ganz bekanntes Buch, zum Beispiel Steve Jobs hat es zum Beispiel immer gelesen, ganz, ganz viele große Persönlichkeiten haben es gelesen. Und ich habe es tatsächlich auch schon bestimmt 10 Jahre nicht mehr in die Hand genommen. Ich habe es irgendwann auch mal verschenkt. Das muss auch bestimmt schon 10 Jahre her sein oder so. Aber was in diesem Buch einfach beschrieben wird, sind Dinge, die auch mit der westlichen, sag ich mal, Wissenschaft teilweise nicht wirklich richtig beschrieben werden können. Aber das sind quasi Überlieferungen drin aus alten spirituellen Aufnahmen. Yogananda war quasi selbst so ein sehr, sehr spiritueller Lehrer, der einfach diese Stories weitergegeben hat. Und das muss nicht mal unbedingt sein, dass jede Story, die in diesem Buch abgebildet ist, tatsächlich auch so funktioniert, weil da teilweise auch Telepathie beschrieben wird, da wird teilweise Materialisation beschrieben, wie Leute quasi Dinge über Gedanken materialisieren können. Das muss nicht mal sein, dass es überhaupt, sag ich mal, möglich ist, aber das, was dieses Buch macht und das, was, glaube ich, dieses große Geschenk von diesem Buch ist, dass es einem outside of the box denken lässt. Und das ist, glaube ich, auch das große Geschenk von Bitcoin, weil Bitcoin ist halt auch so ein absoluter Mindbreaker. Du kannst Bitcoin oftmals nicht verstehen, weil du noch gewisse Limits im Mind hast. Das heißt, Bitcoin ist eigentlich ein Intelligenztest, eigentlich ist es noch mehr sich ein Ego-Test. Und oftmals liegt es auch daran, wenn die Leute Bitcoin nicht begreifen, dann sind sie einfach vom Bewusstsein noch nicht offen genug. Das heißt, es liegt nicht an der Intelligenz. Ich kenne so viele Leute, Professoren und so weiter, das sind die schlauesten Menschen der Welt, aber die checken hier Bitcoin nicht. Und das hat einfach damit zu tun, dass die auf dem Bewusstseinslevel nicht offen sind für diese fundamentale Wahrheit, die uns hier offenbart wird. Und genauso ist natürlich auch bei diesen Themen, bei Yogananda, da würde man jetzt zum Beispiel erstens sagen, Telepathie gar nicht möglich. Wenn man jetzt aber mal schaut, es gibt auch in der Quantenphysik mittlerweile solche Dinge wie Quantenverschränkung oder zum Beispiel die Verbindung von einem Kind zu von einer Mutter zu seinem Kind und so weiter. Oder jeder kennt es vielleicht auch irgendwie, wenn man manchmal Eingebungen hat und die Intuition einfach 100% befolgt, da wird auch sehr, sehr viel über die Intuition gesprochen, dass man man dann natürlich auch auf einmal an Wissen anzapfen kann, das man so, sage ich mal, aus der westlichen Philosophie oder Wissenschaft gar nicht erklären kann. Und das finde ich halt bis heute noch das sehr, sehr Inspirierende. Da geht es nicht darum, ist jetzt alles 100% korrekt, sondern es geht einfach darum, den Horizont zu erweitern. Und Bitcoin ist ein bewusstseinserweiterndes Tool. Und genauso ist auch meiner Einschätzung nach dieses Buch, wenn man das einfach offen liest, auch ein bewusstseinserweiterndes Tool.
Würdest du sagen, dass es dich immer noch beeinflusst heute? Oder ist es eher so im Hintergrund?
Ja, ist schon jetzt im Hintergrund oder so. Aber ich würde halt sagen, dass sich in meinem Leben immer mehr das bestätigt, was damals quasi in diesem Buch auch beschrieben wurde. Wie diese Sachen, wie sie zum Beispiel diese Synchronizität, die auch in diesem Buch beschrieben wird. Das heißt, viele Leute, die haben halt ein Leben, da planen die halt irgendwas. Die setzen sich irgendwelche Ziele im Kopf. Ich muss jetzt das und das machen. Und dieses Ziel, das haben sie sich nicht selber gesetzt, sondern das haben sie von der Gesellschaft übernommen, von der Familie, von der Mutter, von Freunden übernommen. Und das, was dir dieses Buch dann teilweise, sag ich mal, also es lehrt ja auch nicht dieses Buch, das ist ja, sag ich mal, universelles, sag ich mal, Weisheiten, die einfach da aufgezeichnet sind. Das ist jetzt auch quasi gar nichts Besonderes. Das, was der in dem Buch schreibt, das gibt's auch in anderen Formen von Büchern. Zum Beispiel Buddha hat über ähnliche Sachen geschrieben, Jesus hat über ähnliche Sachen geschrieben. Wenn wir Lao Tzu oder sowas anschauen, das sind alles ähnliche Überlieferungen. Aber da geht's halt quasi auch darum, quasi wieder in Einklang zu kommen mit seiner Intuition, das heißt nicht mehr auf seinen Kopf zu hören, der Affe, der da im Kopf schreit, dieses Ego, das immer sagt, ich will noch mehr, ich brauche noch mehr Erfolg, ich brauche noch mehr Ruhm, das einen auch nie zur Ruhe kommen lässt, das einen immer noch härter arbeiten lässt. Und das Problem ist, das führt einen immer weiter weg von dem, was man eigentlich ist, von dem Authentischen. Das heißt, jeder ist schon total ein voller Mensch, ein, sag ich mal, vollständiger Mensch, ein harmonischer Mensch, ein liebenswerter Mensch. Du musst nicht erst irgendwie dreimal um die Welt rennen und dreimal den Marathon gewinnen, damit du liebenswürdig bist oder sowas. Jeder ist schon bei Default perfekt, so wie er ist. Und das ist halt das, was, glaube ich, viele Leute vergessen haben, wo sie dann auch sich im Leben verlieren, weil sie einfach immer am Suchen sind, aber niemals finden können, weil du kannst nicht finden, was du bereits in dir hast. Und das ist halt diese große Wahrheit, die es zu erkennen gibt, die natürlich auch, sag ich mal, jetzt durch Bitcoin vielleicht teilweise nicht wirklich erkannt werden kann, weil das natürlich noch viel tiefer geht wie Bitcoin, weil Bitcoin ist natürlich ein Tool, um was sie einfach, sag ich mal, Wohlstand einfacher zu haben, dass wir quasi nicht mehr so in dieser Fiat-Matrix gefangen sind, dass wir einfach da rauskommen, nicht mehr die ganze Zeit arbeiten und hasseln und dann noch mehr arbeiten und quasi nicht mit dem Gehalt mitziehen können und so weiter. Und da geht es dann natürlich schon noch um tiefere Sachen, aber das ist genau diese Verbindung, weil man muss erstmal aus dieser Fiat-Matrix rauskommen, um diese tieferen Erfahrungen zu haben oder sich da quasi dafür zu öffnen. Das ist auch das, was du sagst, dass dich da teilweise das Bitcoin-Zeug schon langweilt, hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, weil es ja noch viel, viel tiefer gehende Wahrheiten gibt, die es zu erforschen gibt. Aber Bitcoin ist halt das Tool, das einem diesen Weg bringen kann. Und da bist, glaube ich, du ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie du durch Bitcoin Stück für Stück, sag ich mal, Dinge hinterfragt hast und auf einmal jetzt bei solchen Sachen kommst und dich die wirklich fundamentalen Fragen fragst.
Ja, es ist nicht langweilen. Also ich entdecke immer wieder spannende Dinge. Ich habe zum Beispiel diese Woche auch mit jemandem gesprochen, der ein Buch schreibt, gerade über das Thema Frequenz und Bitcoin-Frequenz und Frequenz von Geld und Fiat-Geld und so. Super spannend. Der wird vielleicht in ein paar Wochen auch zu Gast hier sein. Es gibt schon interessante Themen, aber so im Großen und Ganzen habe ich schon das Gefühl, es in Anführungszeichen ein bisschen durchgespielt zu haben. Ja. Und wie du sagst, es gibt halt größere Themen und zum Beispiel auch in dem Buch Autobiografie eines Yogi, da geht es ja auch viel um Bewusstsein und Bitcoin ist ja so ein oder kann ein Türöffner sein für ein größeres Bewusstsein. Würdest du sagen, dass du ein erweitertes Bewusstsein hast oder das in den letzten Jahren entwickelt hast? Das habe ich mich nämlich sehr, sehr oft gefragt beim Lesen.
Jeder hat ein erweitertes Bewusstsein, nur die meisten Leute haben es vergessen.
Aber kannst du dich dran erinnern, ganz konkret?
Ich meine, alles ist natürlich auch schon ein bisschen relativ. Das heißt, das Ding, wenn zum Beispiel auch jemand sagt, ich bin glücklich, dann bist du halt glücklich in Relation zu anderen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin bewusst, dann bist du bewusst in Relation zu anderen. Das heißt, man kann ja schon sagen, jeder Mensch hat zum Beispiel ein geöffnetes Bewusstsein im Verhältnis, sagen wir mal, zu einem Tier, was vielleicht zum Beispiel eingeschränkt ist, weil es einfach in seiner Form eingeschränkt ist. Das ist zum Beispiel auch das, was sogar im Autobiografie eines Yogis beschrieben wird, dass der Mensch seine höchste Bewusstseinsform nur erreichen kann, wenn er eine gerade Wirbelsäule hat, weil dann hinten diese Kundalini-Yoga-Energie quasi nach oben steigt. Das kann man natürlich jetzt auch anders, sag ich mal, begründen, wenn man jetzt andere, sag ich mal, irgendwie welche Philosophien oder sowas betrachtet. Natürlich haben die Tiere auch ein Daseinsberechtigung. Ich sage jetzt nicht, dass Tiere schlechter sind wie Menschen oder so, aber es gibt halt einfach gewisse Bewusstseins sag ich mal, Layer. Und die meisten Leute, die sind halt einfach in so einem, sag ich mal, Fight-and-Flight-Modus. Das heißt, die sind einfach am Arbeiten, die machen einfach irgendwas, die hinterfragen die Dinge gar nicht. Die sind quasi auf Autopilot. Heutzutage in Neumodern würde man sagen, es sind einfach NPCs. Mhm. Also quasi Leute, die fremdprogrammiert sind, die gar nicht wirklich wissen, dass sie Dinge machen, die gar nicht sich selbst bewusst sind, was sie überhaupt sind. Und dann gibt's natürlich Leute, die fangen das an zu hinterfragen. Und diese Leute, die arbeiten dann zum Beispiel mit so Manifestationen, die merken dann, okay, ich bin Schöpfer meiner eigenen Realität. Ich kann mir durch meine Gedanken, durch die Art und Weise, wie ich Dinge beobachte, kann ich die Welt um mich herum gestalten. Die Leute um mich herum, die sind nicht einfach random in meinem Umfeld, sondern ich bin derjenige, der die Leute in mein Umfeld zieht. Ich bin derjenige, der die Sachen in meinem Umfeld kreiert. Es ist nicht so, dass es jetzt random ist, dass dir irgendwas geklaut wird, sondern du hast den Dieb in dein Leben gezogen. Es ist nicht random, dass du jetzt irgendwie Geld bekommst, sondern du hast das Geld in dein Leben gezogen. Und es ist auch nicht irgendwie random, dass dir immer was Schlechtes passiert, sondern du hast diese schlechten Erfahrungen, diese negativen Erfahrungen, was ja auch nur eine Bewertung ist, hast du quasi in dein Leben gezogen. Das heißt, die nächste Stufe, vielleicht höheres Bewusstsein, wäre dann, dass man tatsächlich in dieses Winner-Mindset kommt, dass man quasi merkt, ich bin nicht mehr einfach nur der Spielball, sondern ich habe tatsächlich hier eine sehr, sehr große Power. Und die höchste Form, die wäre dann halt wahrscheinlich so, dass man auch, sag ich mal, von diesem Manifestieren loslässt, dass man einfach merkt, okay, alles funktioniert ganz automatisch, die Sonne geht automatisch hoch, die Sonne geht automatisch runter, irgendwie, es wird
Frühling, Sommer. Bist du da an dem Punkt? Bist du da an dem Punkt? Würdest du sagen, du hast es erreicht?
Ja, also es ist halt immer quasi, man kann nie sagen, man ist jetzt quasi an diesem Punkt, weil, sag ich mal, alles ist quasi, alles kommt und geht. Und man ist immer wieder mal auch hin und her geworfen. Ich würde halt sagen, die meiste Zeit bin ich halt wahrscheinlich irgendwo in einem State, wo ich, sag ich mal, wo manche Leute vielleicht sagen würden, okay, sowas habe ich noch gar nicht erfahren oder so. Also ich würde sagen, es ist relativ okay, aber das Problem ist, sobald ich diesen State beschreibe, bin ich wieder aus diesem State draußen. Das heißt, jetzt in diesem Moment tue ich mir schon schwer, quasi in diesem State zu bleiben, weil wenn ich quasi über diesen State quasi rede und ihn beschreibe, dann bringe ich mich quasi schon raus. Das ist wie in einem Flow oder so, wenn man das vielleicht kennt. In einem Flow, da existiert keine Zeit, da existiert kein Raum. Aber sobald du realisierst, dass du im Flow bist, nimmst du quasi diesen Bewusstseinszustand raus. Du wirst zum Beispiel auch merken, es gibt viele Bewusstseinszustände, die existieren außerhalb von Raum und Zeit. Raum und Zeit ist quasi nur eine Bewusstseinsebene, genauso wie zum Beispiel Träumen eine Bewusstseinsebene ist. Und auf verschiedenen Bewusstseinsebenen funktionieren verschiedene Regeln. Das heißt zum Beispiel in der physischen Welt, da kann man Dinge relativ schwer materialisieren. Das heißt, da brauchst du sehr, sehr lang, wenn du zum Beispiel einen Gedanke hast, bis der sich dann manifestiert. Es kommt drauf an, sag ich mal, wie gut du diesen Prozess beherrschst. Wenn du zum Beispiel im Traum bist, da können sich instant Dinge materialisieren, dann kannst du denken, da drüben ist ein Monster, dann kommt es sofort oder so. Also es gibt einfach verschiedene Bewusstseinsebenen, verschiedene Regeln in diesen Bewusstseinsebenen. Und was halt für mich immer interessant war, ich habe mich halt immer so eingezwängt gefühlt, wo ich hier, sag ich mal, auf die Erde gekommen bin. Ich habe immer gewusst, da ist noch viel, viel mehr. Und das ist auch diese Frage, die ganz, ganz viele Leute umtreibt. Was ist da wirklich noch mehr? Das heißt, wenn man diese Frage nicht beantwortet hat, wer bin ich, wer sind diese Gedanken, wer sind diese Emotionen, wer sind diese Erfahrungen, dann ist dein ganzes Leben ein Scam. Du kannst immer wieder gescammt werden. Und dann werden dir irgendwelche Sachen verkauft. Ich verkaufe dir hier die Erleuchtung. Und genauso werden dir dann auch wieder irgendwelche Trading-Kurse verkauft. Ja, ich verkaufe dir hier den schnellen Reichtum und so weiter. Und solange du halt quasi in dieser Unvollständigkeit lebst, solange du quasi nicht die Verbindung zu deiner Quelle hast, solange kannst du immer wieder gescammt werden durch irgendwelche Dinge, die dir halt angeboten werden, weil du quasi nicht dir deiner Quelle bewusst bist, aber du natürlich unterbewusst wieder Connection zu deiner Quelle willst und dir dann irgendwelche Leute natürlich irgendwas anbieten können. Und erst wenn du quasi wieder verbunden bist mit deiner Quelle, dann bist du auch nicht korrumpierbar, dann bist du auch nicht mehr durch den Tod korrumpierbar, weil dann weißt du, dass auch der Tod ein massiver Scam ist. Es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende. Es ist quasi nur eine menschliche Daseinsebene in einem größeren Bewusstsein, das halt temporär meinen Körper hat, der aber auch vergänglich ist. Alles ist vergänglich, Gedanken, Körper, Emotionen und so weiter. Und die Leute haften dann an das an, was der Natur nach vergänglich ist, und dann leiden sie und wundern sich noch, dass sie leiden. Natürlich werden sie leiden, wenn du anhaftest, was deiner Natur nach vergänglich ist, was bei Default vergeht. Das macht halt gar keinen Sinn, an ein Auto, an eine Frau, an ein Haus oder an irgendwas anzuhaften und auch selbst an deinen eigenen Charakter. Das macht keinen Sinn, daran anzuheften, weil der wird irgendwann weg sein. Und das muss man halt einfach verstehen, dass es diese verschiedenen Ebenen gibt. Und der Körper, das ist auch nicht das, was du bist. Das ist nur das, was du aktuell benutzt. Das ist genauso wie der Autofahrer, der dann sein Auto oder sowas hat. der ist auch nicht sein Auto, er benutzt halt nur dieses Auto. Und dann sind die Leute angepisst, wenn auf einmal das Auto kaputt ist. Aber das hat gar nichts mit dir zu tun. Das ist komplett separiert. Nur weil das Auto jetzt kaputt ist, hat es nichts mit dir zu tun. Aber die Leute denken, okay, jetzt ist das Auto kaputt, jetzt ist irgendwas mit mir selber falsch. Aber das stimmt nicht.
Ja, ganz oft habe ich das Gefühl, ja, der Marc, der hat es total begriffen. Und es erinnert mich auch an ja viele Passagen, die ich gelesen habe, zum Beispiel in Autobiografie eines Yogi. Aber gibt's bei dir auch manchmal Phasen, wo du irgendwie lost bist oder auch mal zweifelst? Oder bist du eigentlich in der meisten Zeit so im Zen-Modus wie jetzt gerade?
Ich meine, es ist halt immer so, weißt, es kommt und es geht. Man ist nicht, weißt du, auch dieses Konzept von Erleuchtung, dass man dann denkt, okay, dieser eine Mensch, der ist jetzt immer in diesem erleuchteten Status, das ist ein absoluter Scam, weil du bist immer hin und her getriftet. Es ist immer quasi ein ständiges Hin und Her. Du gehst immer mehr zu deiner Quelle und dann gehst du quasi wieder weg von dieser Quelle. Der einzige Grund, warum ich hier bin, ist quasi, weil ich vergessen habe. Weil ich vergessen habe, quasi in dieser Perfektion zu sein, in dieser Vollkommenheit zu sein. Weil wenn du in dieser Vollkommenheit bist, dann kannst du gar nichts mehr erfahren. Und der Grund, warum du überhaupt etwas erfährst, ist, weil du quasi in diese Ignoranz reingehst. Wenn du nicht in der Ignoranz lebst, dann kannst du quasi gar nichts erfahren. Und dann ist es natürlich diese schöne Story, wie sich wieder zurückzuerinnern und quasi wieder zurückzukommen zu seiner Quelle. Das heißt, es ist immer quasi ein Hinbewegen zu deiner Quelle und wieder ein Wegbewegen zu deiner Quelle. Und je nachdem, da gibt's auch nichts, das besser oder schlechter ist. Es ist halt einfach ein Erfahrungsbereich, den es zu erfahren gibt. Zum Beispiel so wie Buddha, der auch sagt, hey, das Leben ist nichts, das man erreichen kann, das man durchspielen kann, wo man irgendwas gewinnen kann, sondern es ist einfach eine Erfahrung, die es zu erfahren gibt. Und du kannst dich jetzt halt entscheiden, und die meisten Leute machen das halt auf einer unbewussten Ebene. Du kannst dich halt jetzt entscheiden, okay, will ich halt wirklich in diese ganz tiefen Ebenen gehen, zum Beispiel in diesen Hass, in diese Angst gehen, wo gerade auch ganz, ganz viele Leute gefangen sind, wo du dann halt einfach mit anderen Leuten kämpfst, wo du dir gar nicht bewusst bist, dass wir alle eins sind, wo du einfach denkst, wir sind verschiedene Egos, wir müssen uns gegenseitig den Kopf abschlagen. Das sind halt gewisse Erfahrungsebenen. Und für manche Leute kann das halt auch Sinn machen, das mal zu erfahren, um sich dann einfach irgendwann später wieder zurückzuerinnern. Hey, nein, ich bin ja gar nicht dieses abgetrennte Ego, das hier mit anderen Leuten um sich kämpfen muss. Es gibt ja noch viel mehr wie dieses sich gegenseitig die Köpfe abschlagen. Wir sind alle eins. Ich will jetzt lieber mehr Zeit verbringen in der Harmonie. Ich will wieder in die Liebe gehen. Ich will wieder in den Frieden gehen. Und dann merkst du halt, okay, es gibt ja auch andere Möglichkeiten und auch dieses Konzept, dass es quasi so eine Hölle und so einen Himmel gibt oder sowas, das ist absoluter Bullshit. Jeder kann hier auf der Erde, sag ich mal, in einem sehr, sehr geilen Umfeld leben, das kann in Harmonie, in Frieden, in Liebe leben, oder jeder kann hier auf dieser Erde in Hass, in Angst, in Wut, in Zorn leben und du kannst selber entscheiden, ob du hier dir die Hölle baust oder ob du hier dir den Heaven baust. Und das ist halt komplett, sag ich mal, up to you. Du bist derjenige, der das entscheiden kann. Du bist derjenige, der das steuern kann. Natürlich gibt's auch sowas wie Co-Kreation. Wir haben ein gewisses Bewusstseinsfeld, auch ein kollektives Bewusstsein und so weiter. Und du kannst nicht nur, sag ich mal, aus dir selber heraus kreieren, sondern es ist auch immer Co-Kreation quasi mit den Leuten um dich herum. Aber du hast dich ja auch committed, auf diese Ebene zu gehen. Das heißt, es war ja auch eine bewusste Entscheidung aus einem höheren Bewusstsein, dessen du dir aber vielleicht nicht mehr bewusst bist. Und deshalb ist es einfach, es ist einfach nur Frequenz, so wie das du vorher gesagt hast. Die Frage ist, in welchem Frequenzspektrum bist du unterwegs? So wie bei Musik. Du kannst entweder in die Harmonie gehen, du spielst einfach die richtigen Tasten, dann bist du in der Harmonie, oder du spielst die falschen Tasten, dann bist du nicht in der Harmonie. Es gibt gewisse Regeln, wenn du die befolgst, dann bist du in der Harmonie. Und wenn du diese Regeln nicht befolgst, dann bist du nicht in der Harmonie. Es ist einfach so simpel. Eigentlich anhand von Musik kann man es eigentlich schon ganz, ganz einfach rausfinden, wie eigentlich das Universum funktioniert.
Ja, es ist spannend, dass du das Thema Frequenz nochmal aufgreifst, weil ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht vor dem Gespräch, wie ich dich wahrnehme. Und tatsächlich bist du eine der Personen, die ich teilweise gut greifen kann und deren Motive ich dann gut verstehen kann. Aber es gibt auch einen Teil von dir, den ich überhaupt nicht verstehe. Also ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Seiten von dir. Einerseits diese sehr bewusste Seite, ja, also Spiritualität, dann die Art und Weise, wie du dich ernährst, die Art und Weise, wie du lebst, dass du so minimalistisch bist. Ja, es wundert mich überhaupt, dass du überhaupt ein T-Shirt anhast heute, wenn ich ehrlich bin. Und es gibt so ein riesiges Freiheitsdenken bei dir, das merkt man ja auch in deinen Videos auf deinem Kanal. Und dann andererseits bist du der Perfektionist des YouTube-Algos, also hast den Algo komplett durchgespielt. Es gibt ja auch teilweise Kritik von Bitcoinern, die deine Thumbnails kritisieren, aber du hast sie halt perfektioniert, damit sie geklickt werden. Und dann machst du auch bei dem Treasury-Hype mit, also zum Thema Nakiki kommen wir gleich noch. Also Marc, wer bist du wirklich? Bist du eher Idealist oder der Hype-Typ?
Das ist ja genau das Ding. Also wenn du fragst, wer bist du? Alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, Idealist, Hype-Typ und so, das sind ja alles nur temporäre Dinge. Wenn du jetzt wirklich fragst, wer bist du, dann haben wir ja gerade schon gesagt, du bist nicht der Körper, du bist nicht die Gedanken, du bist nicht die Erfahrungen, du bist unendliche Liebe. Man kann es auch nicht wirklich beschreiben. Das ist ja auch dieses Problem, das du hast, dass du das nicht greifen kannst. Du kannst wirklich die Essenz des Lebens kannst du nicht in Worte runterbrechen, weil das quasi außerhalb dieser Dimension von Raum und Zeit ist. Das heißt, wenn du wirklich, sag ich mal, tiefere Wahrheit erfahren willst oder in der Meditation oder du hast ja auch Pilze genommen, ich weiß nicht, wie das ist, ich habe noch nie Pilze genommen oder sowas, da erfährst du einfach Dinge, die kannst du mit Worten nicht mehr beschreiben und deshalb alles, was du probierst zu beschreiben, jedes Mal, wenn ich probiere, mich selber zu beschreiben, dann limitiere ich mich. Das heißt, wenn ich sage, ich bin zum Beispiel ein gehypter Typ, wenn ich sage, ich bin ein ruhiger Typ, wenn ich sage, ich bin ein, was weiß ich, ich bin extrovertiert, ich bin introvertiert, dann limitiere ich mich jedes Mal. Das heißt, das ist quasi genau dieses Gefängnis, wo die Leute sich reintun, dass quasi einer attached an irgendwas, zum Beispiel du beschreibst mich jetzt als, ja, ich bin dieser extrovertierte Typ oder introvertiert oder was auch immer. Und dann denke ich das, dann fange ich an, das zu glauben, dann fange ich an, danach zu leben. Aber du bist halt noch viel mehr wie das. Und ja, das, was halt vielleicht manche Leute irgendwie dann nicht greifen können, das ist vielleicht auch das, was du jetzt gemeint hast mit diesen Thumbnails und whatever. Das heißt, ja, wenn du mich jetzt so reden hörst und so, dann denkst du, okay, das ist halt so ein Deep Typ oder sowas. Ja, warum macht der jetzt solche Thumbnails und so? Was ich halt einfach gemerkt habe, das krasseste Tool, das es so gibt in der Menschheit, um auch, sag ich mal, was mir auch wirklich Sinn gibt, was mir einfach, sag ich mal, zutiefst Freude macht, ist quasi diese Bitcoin-Message nach außen zu geben. Ich will damit gar nicht wirklich die Welt beeinflussen oder verändern, weil ich weiß, man kann die Welt eh nicht verändern. Man kann nur bei sich selber, sag ich mal, anfangen. Aber es macht mir halt einfach Freude, den Leuten Bitcoin an die Hand zu geben. Und ich sehe halt auch, dass Bitcoin der größte Hebel ist. Das heißt, es gibt keinen Hebel, um die Menschheit im Bewusstsein aufsteigen zu lassen, der so groß ist wie Bitcoin. Man kann die Leute über Ernährung aufklären, über Yoga, Mindfulness und so weiter. Ist aber alles nebensächlich, weil wenn die Leute hartes Geld haben, wenn sie Geld verstehen, wenn sie nicht mehr in dieser Fiat-Spirale gefangen sind, dann fangen sie automatisch an, sich über Bitcoin, wenn sie quasi hartes Geld haben, wenn sie Bitcoin, dann fangen sie automatisch an, über Ernährung nachzudenken, über Sport nachzudenken, dann verändern sie ihre Lebensumstellungen, dann schauen sie auf einmal mit neuen Augen auf die Welt, ohne dass du da überhaupt was dazu machst, einfach nur, indem sie quasi jetzt mehr Zeit haben, indem sie mehr Selbstsouveränität haben. Und das ist diese Genialität von Bitcoin. Jetzt haben wir aber natürlich diesen Zwiespalt, dass wir nicht in dieser perfekten Welt leben, wo alle total selbstsouverän sind, selbstbewusst, wo alle die Dinge hinterfragen, sondern viele Leute, die sind halt einfach, sag ich mal, ja, in der Gier, viele Leute sind in der Angst, viele Leute sind in der Emotion. Und wenn du natürlich jetzt einen machst, so von wegen so, ja, hey, peace, alles cool und yeah, 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 kann man schon machen. Aber das Problem ist, du musst halt auch in der Sprache von den Leuten reden. Und ich habe mir das auch nicht wirklich ausgedacht. Ich habe mein YouTube ganz normal angefangen mit ganz normalen Thumbnails und habe einfach wissenschaftlich geschaut, was wird geklickt, was wird nicht geklickt. Und man sieht halt einfach, es werden halt Emotionen geklickt. Es wird Angst geklickt, es wird Gier geklickt. Und du bist halt auch in Konkurrenz mit diesen ganzen TikTok-Short-Videos und dieses, sehr, sehr kurzlebige. Und deshalb, man sieht es zum Beispiel auch bei ganz, ganz vielen großen Künstlern. Es gibt sehr, sehr viele ultra-gigantische Künstler, die auch die Anbindung an ihre Quelle hatten, die wirklich aus dem, wie Tesla sagen würde, aus dem Äther direkt quasi die Musik gestreamt haben in die Welt oder irgendwelche Erfindungen gemacht haben und so weiter. Aber die Leute haben es nie geschafft, quasi in der Sprache der Menschen zu reden. Das heißt, du kannst ein gutes Produkt haben, aber wenn das Marketing scheiße ist, wenn du den Leuten quasi nicht begreifbar machen kannst, wie geil Bitcoin ist, wenn du quasi irgendwie was Geiles erkannt hast, aber irgendwie die Connection zu den Leuten nicht bekommst, dann ist es halt sehr, sehr schwer. Und deshalb gibt's immer diese, erst neulich habe ich wieder von Van Gogh die Biografie gesehen, der ja auch geniale Kunst gemacht hat, aber nach einer Depression gestorben ist. Niemand hat nicht mal ein Bild wurde gekauft von ihm und so. Und nachher gehen diese Bilder dann halt für Millionen weg, weil er es halt nie geschafft hat, wirklich diese Kunst auch an die Leute zu bringen. Er war vielleicht natürlich auch ein paar Jahre voran und so weiter. Aber dann ist halt quasi diese Kunst auch irgendwie diese Wahrheit oder diese tiefere Eingebung oder diesen Sinn halt einfach auch an die Menschheit zu geben. Und es ist halt einfach so, dass wir in dieser Welt leben, wo einfach wir jetzt mit Informationen zugeballert werden, wo alle in diesen Algos feststecken und so. Natürlich spiele ich auch dieses Spiel sehr, sehr smart einfach mit, weil das, da haben wir auch vorher drüber geredet, weil es funktioniert halt einfach nicht mehr, so einfach so ein Video zu machen, so ja, hier, ich erkläre euch heute, wie setzt man eine Bitcoin-Note auf. Ist halt sehr, sehr schwierig. Da klickt halt niemand. Wenn daneben das Video heißt, Iran kurz vor dem Dritten Weltkrieg, dann ist nochmal ein Video, der nächste Virus steht, der nächste Lockdown steht davor und dann ist nochmal ein Virus, nochmal ein Video, wo es dann heißt, Bitcoin jetzt auf -20% gecrashed. Und wenn du jetzt diese vier Videos zur Auswahl hast, hallo, ich erkläre euch, wie man eine Note aufsetzt, Iran vom Dritten Weltkrieg, der nächste Lockdown oder Bitcoin -20%, dann wird halt 1% auf dieses Video drücken, hallo, so setzt man eine Note auf. Und deshalb ist halt diese Challenge, quasi auch in diesem Algorithmus etwas mitzuspielen, natürlich auch diesen News-Cycle mitzugehen. Und ich finde es auch wirklich interessant. Aber die Essenz ist halt immer, und ich habe auch das Gefühl, das ist oftmals der Grund, warum auch Leute meine Videos schauen, es geht halt einfach um Frequenz. Das heißt, wo lässt du diese Leute raus? Lässt du die dann in dieser Angst? Oder zum Beispiel, wie, ist mal ein ganz simples Beispiel, zum Beispiel diese Epstein-Sachen. Die macht dann halt ein Video, Epstein hat Bitcoin korrumpiert und wird jetzt Bitcoin crashen oder whatever. Und das ist ja das, was die Leute wirklich denken. Das ist ja nichts, was ich mir erfunden habe, sondern die Leute denken jetzt wirklich, Jeffrey Epstein könnte Bitcoin crashen. Und dann mache ich halt ein Video, Jeffrey Epstein crasht jetzt den Bitcoin-Preis, Fragezeichen, und dann erkläre ich den Leuten einfach, hey Leute, jetzt nehmt doch einfach mal die Fundamentals von Bitcoin rein. Hier wird jetzt behauptet, Jeffrey Epstein könnte das Bitcoin-Netzwerk kontrollieren. Der Mossad hat jetzt irgendwie Einfluss auf Bitcoin und Bitcoin wird jetzt crashen und es ist ja alles ganz, ganz schlecht. Aber der Mossad, der kann doch gar kein Bitcoin kontrollieren, wenn Bitcoin dezentral ist, wenn es ein Open-Source-Code ist. Und das ist quasi dann diese Transition, die ich einfach sehe und die mir auch Spaß macht, wo dann die Leute halt dranbleiben und checken, okay, hey, ja, es stimmt. Ich habe tatsächlich gedacht, Jeffrey Epstein könnte hier Bitcoin korrumpieren. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, Bitcoin ist Open Source, ist ein dezentrales Netzwerk. Das ist kompletter Schwachsinn. Dieses Argument, das kann man einfach zerlegen, einfach indem man Bitcoin schon fundamental versteht. Und diese Brücke zu schlagen, das ist halt, glaube ich, dieses fehlende Puzzlestein, das vielen fehlt, wo sie sich dann denken, okay, wie passt jetzt hier A mit B zusammen?
Ja, ich versuche das jetzt mal zu übersetzen. Du packst quasi die Leute in der Frequenz, in der sie sind. Das ist oft Angst oder Sensationsgeilheit oder Gier oder so. Und dann wandelst du es sozusagen um in eine positive Botschaft für Bitcoin. Könnte man so
zusammenfassen? Ja, ich glaube so könnte man sagen. Und das ist zum Beispiel auch diese Erklärung, wenn du Bitcoin fundamental erklären würdest. Wir haben jetzt so eine Frequenzpyramide. Das ist halt ganz unten Scham, Angst, Gier, solche Sachen, Hass. Und ganz oben ist halt Harmonie, Liebe, Friede, irgendwie Vergebung, Dankbarkeit. Und wenn wir schauen, wo Bitcoin in diesem Spektrum ist, dann ist halt Bitcoin relativ weit oben, irgendwo bei Liebe, Harmonie oder sowas. Und wenn wir schauen, wo Fiat-Geld ist halt ganz unten, bei Hass, Angst, Scham, weil Fiat-Geld braucht all diese Dinge. Fiat-Geld würde nicht ohne Angst funktionieren. Fiat-Geld würde nicht ohne Zwang funktionieren. Fiat-Geld würde nicht ohne Krieg funktionieren. Auf der anderen Seite, Krieg würde nicht ohne Fiat-Geld funktionieren. Das heißt, wir haben alle diese negativen, sag ich mal, Emotionen. Und bei Bitcoin haben wir genau das Gegenteil. Bitcoin schließt niemand aus. Bitcoin ist quasi, nimmt jeden so, wie er ist, ob er groß ist, ob er klein ist. Das heißt, es ist quasi genau das, was Jesus gelebt hat. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Bitcoin verbindet die Menschen. Bitcoin trennt die Menschen nicht. Bitcoin makes war unaffordable. In einem Bitcoin-Standard können wir uns gegenseitig nicht so kostengünstig die Köpfe einschlagen. Das heißt, wenn wir schauen, was ein Bitcoin-Kauf fundamental bedeutet, bedeutet er nichts anderes, wie wir nehmen ganz, ganz üble, schlechte Energie und wandeln die in das Höchste, was es überhaupt gibt. Das heißt, wir machen einfach eine Frequenzwandlung von Gier, Hass, Angst in Liebe, Hoffnung, Dankbarkeit, Harmonie. Und das ist eigentlich das, was Bitcoin fundamental ist und warum Bitcoin so powerful ist. Weil jedes Mal, wenn jemand sein Fiat-Geld in Bitcoin tauscht, dann haben wir diesen fundamentalen Frequenzshift. Und den meisten Leuten ist vielleicht gar nicht bewusst, dass das passiert. Aber wir sehen es ja, es bist nicht du, der Bitcoin verändert, sondern es ist Bitcoin, das die Leute verändert.
Ja, also das nehme ich tatsächlich auch wahr. Oder das ist meine große Hoffnung für die Zukunft. Aber was würdest du sagen, wie viel von dem, was du machst, ist wirklich Überzeugung und wo ist vielleicht doch noch so ein Rest Ego und Reichweite, Einfluss und sowas dabei?
Ja, jeder hat ein Ego und ein Ego ist ja auch, sag ich mal, überlebenswichtig. Ohne ein Ego könntest du schwer überleben. Der Trick ist nur, das ist genauso wie auch beim Denken, ne? Die meisten Leute sind die ganze Zeit gefangen im Ego oder die meisten Leute sind die ganze Zeit gefangen in den Gedanken. Und jetzt kommt der Trick. Der Trick ist, das Ego ist ein Tool, genauso wie die Gedanken ein Tool sind. Du hast die einfach in deinem Kühlschrank oder du hast die in deinem Schrank von mir aus versteckt. Und wenn du jetzt dieses Ego mal brauchst oder wenn du jetzt zum Beispiel mal diese Gedanken brauchst, dann gehst du halt einfach an deinen Schrank, machst die Schublade auf, holst es raus und dann holst du diese Gedanken raus, ah, wie könnte ich jetzt von A nach B kommen? Oder dann benutzt du vielleicht mal dieses Ego und manchmal kann dir das ja dann vielleicht auch wieder helfen beim Überleben, weil wenn du kein Ego hättest, dann würdest du wahrscheinlich zur Brücke runterspringen und dann wäre wahrscheinlich auch dein Körper egal oder sowas. Dann holst du halt dieses Ego wieder raus und denkst, okay, ja, vielleicht ist doch nicht so schlau, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, einfach in einen Vulkan reinspringe oder so. Vielleicht ist doch besser, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie das nicht mache oder so. Das heißt, es geht einfach darum, dir dessen bewusst zu machen. Es geht nicht darum, diese Dinge zum Beispiel zu bekämpfen. Das ist auch das, was viele falsch verstehen, auch in der spirituellen Bewegung. Die denken dann, okay, dieses Ego müssen wir jetzt bekämpfen, wir müssen das Ego zerstören. Nein, das du kannst dein Ego nicht zerstören. Das geht einfach darum, das Ego zu integrieren. Es geht darum, die Gedanken zu integrieren. Es geht auch nicht darum, irgendwelche schlechten Emotionen wegzudrücken, weil das Problem ist, das, was du in deinem Leben wegdrücken willst, das beherrscht immer dein Leben. Wenn du nicht willst, dass die Leute zum Beispiel alle sehen, dass du zum Beispiel irgendwie fällt mir jetzt nichts ein, dass du zum Beispiel nervös bist. Wenn du nicht willst, dass die Leute sehen, dass du nervös bist, dann wird das dein Leben bestimmen und die Leute werden es wahrscheinlich so oder so rausfinden, weil du wirst quasi dein ganzes Leben darum bauen, quasi eine Shitshow aufzubauen, damit die Leute das nicht rausfinden. Und es ist genauso auch bei Emotionen, wenn du alles drauf setzt, quasi nicht dich schlecht zu fühlen, dann wird dir das sehr, sehr schwer fallen und du wirst dich wahrscheinlich noch schlechter fühlen. Oder wenn ich dir jetzt sag, denk jetzt nicht an zum Beispiel an Pikachu, dann wirst du wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt an Pikachu denken. Das heißt, das, was du in deinem Leben kontrollieren willst, das, was du in deinem Leben wegdrücken willst, ist immer das, was dein Leben, das, was dich in deinem Leben bestimmt. Und deshalb macht es gar keinen Sinn, quasi irgendwie die Gedanken weghaben zu bekommen, zu wollen oder das Ego wegzubekommen oder irgendwelche negativen Dinge wegzudrücken, sondern es geht einfach darum, diese Dinge zu beobachten, dir Dinge bewusst zu machen und diese Dinge zu integrieren. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch einfach diesen Gedanken loslassen. Der fliegt dann einfach weg. Der beherrscht dich dann auch nicht mehr, der hat dann keinen Raum mehr. Aber nicht durch das, dass du den zerstört hast oder durch das, dass du den gekämpft hast, sondern so wie das schon ganz, ganz viele große Leute gesagt haben, die einfachste Möglichkeit, deine Feinde zu Freunden machen, die einfachste Möglichkeit, deine Feinde zu zerstören, ist, indem du sie einfach zu deinen Freunden machst. Indem du einfach diese Parts, die du vielleicht nicht so toll findest, einfach integrierst, akzeptierst und dankbar dafür bist.
Ja, dadurch, dass ich jetzt relativ viel lese zu dem Thema und mich auch viel mit dem Ego beschäftige, bin ich natürlich immer hin und her gerissen. Und das ist natürlich auch viel Bewertung meinerseits und das ist auch schon wieder eine Falle. Aber ich habe tatsächlich auch schon festgestellt, wenn es Phasen gibt, wo das Ego weniger eine Rolle spielt, weil ich das Gefühl habe, das irgendwie integriert zu haben oder die Dinge sein lassen zu können, dann habe ich auch kaum Antrieb. Also eigentlich brauchst du es tatsächlich als Motor, als Werkzeug. Und ich glaube, viele Menschen, die irgendwas umsetzen, erreichen, in welchem Bereich auch immer, auf YouTube oder im Bitcoin-Bereich oder ganz woanders im sozialen Umfeld, völlig egal.
Ich habe eine Frage an dich. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Braucht die Sonne einen Antrieb? Brauchen die Jahreszeiten einen Antrieb, damit die funktionieren? Brauchen die ein Ego, damit die wirklich funktionieren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist Einklang im Sein oder so, würde ich das eher bei der Natur sehen. Da sehe ich das Thema weniger.
Das Ding ist, es ist eine Illusion zu denken, dass wenn du jetzt dein Ego loslässt, dass dann gar nichts mehr passiert. Weil, sag ich mal, jeder Mensch hat eine innere Stimme, eine Intuition, eine Leitung. Manche sagen, das dein Herz oder manche sagen, das ist irgendwie die Anbindung ans Größere oder whatever. Aber jeder hat so eine innere Eingebung und die meisten Leute sind sich auch dessen bewusst. Die verdrängen das nur etwas. Und das, was wir jetzt halt machen, wir denken, wir müssen uns hier irgendwas kreieren, wir müssen uns irgendwas aus dem Kopf ziehen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir das loslassen, dann sind wir ganz, ganz schlechte Menschen. Das hängt aber auch schon wieder an dieser Konditionierung zusammen, dass wir nicht einfach nur sein können. Das heißt, der Mensch, der kann nicht einfach morgens aufstehen und einfach happy sein, sondern der muss irgendwas erreichen. Der muss dreimal Purzelbaum machen, der muss zweimal irgendwie Masterabschluss machen und sonst fühlt er sich einfach nicht vollkommen. Das heißt, wenn du dich quasi sowas fragst, ob man quasi dann irgendwie verwahrlost oder sowas, dann müsstest du dich auch wirklich fragen, vielleicht ist es tatsächlich, vielleicht Also einfach mal nur in den Raum gestellt. Vielleicht ist es tatsächlich auch eine Konditionierung, weil du könntest ja auch einfach mal ausprobieren. Du könntest ja einfach mal irgendwie in eine Höhle gehen, könntest mal ausprobieren, einfach mal nichts machen und mal schauen, ob dann wirklich du sterben wirst oder ob dann wirklich du verwahrlost oder ob vielleicht das andere passiert, dass du dann merkst, okay, jetzt kommt eine Ruhe, aber in dieser Ruhe gibt es sowas wie einen Sinn und es gibt sowas wie was ganz Automatisches, das dich leitet. Du musst gar nicht irgendwie morgens aufstehen oder abends zum Bett gehen. Das passiert schon mehr oder weniger automatisch, wenn du quasi dich in Einklang begibst mit dieser inneren Führung oder Intuition oder wie man es nennen will.
Ich habe auch gar nicht an Verwahrlosung oder so gedacht, sondern tatsächlich eher das, was du meinst, dieses konditioniert sein auf das Tun. Wir sind so extrem konditioniert aufs Tun. Tun ist viel mehr wert als sein und kaum jemand in der westlichen Welt gönnt es sich, in Anführungszeichen, einfach zu sein und seiner Intuition zu folgen, in den Tag zu so gestalten. Wir sind ja komplett durchgetaktet. Ja, ich auch, obwohl ich jetzt nicht mehr angestellt bin, merke ich das bei mir immer noch. Also obwohl ich meinen Tag theoretisch komplett selbst gestalten kann, es sind trotzdem irgendwie noch äußere Glaubenssätze, die dann immer noch dazu führen, dass ich dann doch nicht so frei bin, wie ich gerne wäre. Aber ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess. Das umzustellen ist schwierig.
Du warst gerade weg. Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich. Du bist nur eingefroren. Ich hoffe, die Aufnahme kriegt es hin. Ich höre dich.
Bei mir, also ich sehe mich, ich bei mir bin ich nicht eingefroren. Du warst jetzt gerade weg, jetzt bist du aber wieder da.
Okay, du bewegst dich auch wieder.
Ah, okay. Also ich habe es, glaube ich, ein bisschen mitbekommen. Darf ich dich da eine Gegenfrage stellen? Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, so mit diesem Tun und so weiter, wer sind denn bei Bitcoin die erfolgreichsten Menschen? Sind es Leute, die sehr, sehr viel hin und her traden? Oder sind es Leute, die sehr, sehr wenig machen?
Ich glaube, es gibt von beiden Extremen Beispiele. Also Michael Saylor ist, glaube ich, einer, der sehr, sehr viel tut und sehr, sehr viel erfolgreich, sehr erfolgreich ist. Aber die eher, von denen man weniger mitbekommt, die richtigen OGs, die haben natürlich einfach gehoddelt über Jahre und nichts getan.
Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Lehre, die wir von Bitcoin rausziehen, weil das ist zum Beispiel auch ein Spruch. Ich habe mir ein T-Shirt gemacht oder ich habe es mir eigentlich nicht gemacht. Meine Schwester hat es eigentlich für mich gemacht. Da steht drauf: Too much achieve nothing, do less achieve more, do nothing achieve everything. Und das können die meisten Leute nicht verstehen, weil die meisten Leute können verstehen noch dieses do less achieve more. Weil, sag ich mal, du brauchst nicht wirklich viele Entscheidungen im Leben machen. Du musst irgendwie zwei finanzielle Entscheidungen machen, vielleicht, dass du auf Bitcoin setzt und vielleicht irgendwann später machst du eine zweite Entscheidung, dass du jetzt vielleicht auf irgendein AI-Tool machst. Du musst auch in deinen Beziehungen nicht viele Entscheidungen machen, vielleicht eine Entscheidung, okay, diese Person, mit der will ich zusammen sein, oder du entscheidest dich, okay, ich lebe halt als Mönch und hab vielleicht lebe in Einklang mit mir selber oder so. Und vielleicht genauso ist es auch beim Beruf. Du musst nicht irgendwie hunderte Entscheidungen machen, sondern es sind vielleicht zwei, drei Entscheidungen, die du in deinem Leben machen musst. Und das, was halt oftmals die Dinge kaputt macht, ist genau dieses Ego, das dich immer anfeuert. Mach jetzt noch dies, mach noch das, mach noch jeniges. Deine Intuition, die würde dich nicht einfach so im Kreis rumschicken. Deine Intuition hat einen ganz klaren Befehl und die Intuition ist auch sehr, sehr, sag ich mal, leise. Die jagt dich nicht die ganze Zeit hin und her. Das sind meistens ganz, ganz krasse, sag ich mal, irgendwie, sag ich mal, langfristige Visionen, die da fortgetragen werden, wie bei so einem Kind oder so, das dann automatisch anfängt, irgendwie Klavier zu spielen oder so, ohne dass da jetzt irgendwie das Ego oder sowas involviert ist. Mhm. Und wir Menschen, wenn wir dann älter werden, dann vergessen wir quasi diese Anbindung. Und das ist halt genau dieses Ding. Und wenn du es dann halt schaffst, quasi auch immer weiter raus zu zoomen, wie bei einer Meditation, dann kannst du auch erkennen, hey, der Körper, der atmet automatisch, da muss ich nichts dazu machen. Hey, der Körper, der hat automatisch einen Antrieb, der hat automatisch einen, sag ich mal, einen Weg, den er verfolgt. Oder nicht nur dieser Körper, dieses ganze Sein. Und da muss ich nicht die ganze Zeit mit reinpfuschen. Das ist auch vielleicht so wie bei Mises, diese Marktintervention. Jedes Mal, wenn wir probieren zu intervenieren in die Wirtschaft, dann machen wir es schlechter. Und genauso ist es auch oftmals, wenn wir im Flow sind. Jedes Mal, wenn wir dann probieren zu intervenieren, machen wir es schlechter. Auch ganz, ganz gut zu beobachten. Ich habe das immer beobachtet früher, wo ich Musik gemacht habe. Dann war das voll im Flow und geil und dies und das und jeniges. Und dann bin ich wieder aus dem Flow rausgekommen. Dann ist das Ego dazugegangen, hat gesagt, es kann doch nicht so sein. Wieder alles abgehen und auf einmal war alles kaputt, war alles scheiße. Und das Ding ist auch, oftmals ist diese Lehre das Entscheidende. Und das habe ich, glaube ich, schon auch in einem anderen Interview gesagt. Lao Tse hat das gebracht in seinem Buch, dem Tao Te Ching, was auch sehr, sehr bekannt ist. Der hat gesagt, das Glas, das hat einfach einen Rand und das hat natürlich so ein bisschen was man anfassen kann. Aber die Essenz des Glases ist seine Leere. Ohne diese Leere wäre dieses Glas komplett sinnlos. Und das ist eine übertragene Metapher, dass diese Leere im Leben auch einen Sinn hat. Nicht nur auf das schauen, was man macht, sondern auch auf das schauen, was man nicht macht. Wenn du keine Leute umbringst, wenn du nicht bei Jeffrey Epstein auf der Insel warst, wenn du nicht irgendwie jeden Tag, was weiß ich, den ganzen Tag Chips frisch oder sowas. Das sind alles Dinge, die du nicht tust. Das ist alles Leere, die deinem Sein Sinn gibt. Und das ist quasi das, was viele Leute vergessen. Sie schauen immer nur auf das, was man macht. Hey, was machst du? Was bist du? Wo kommst du her? Was hast du für eine Ausbildung? Aber sie vergessen diese Lehre, sie vergessen quasi dieses Rauszoomen, einfach dieses Sein lassen und auch mal einfach nur zu leben, ohne zu bewerten, einfach mal nur machen und einfach ohne, dass man da jetzt irgendwie eine Intention dahinter hat oder sowas. Einfach mal nur sein. Und das ist das, was ganz, ganz viele halt nicht machen. Ich sage auch nicht, dass man das machen soll oder dass das richtig oder falsch ist. Aber meine Erfahrung ist halt einfach, desto mehr du quasi in diesem Sein bist, desto mehr, sag ich mal, läuft einfach in deinem Leben alles nach Plan. Da geht einfach eins zum anderen, wie in so einer Harmonie. Und desto mehr du interferierst, desto mehr du quasi eingreifst, desto mehr du probierst, das Leben zu steuern, desto mehr zerstörst du dein Leben. Du zerstörst es komplett und du machst es immer noch schlimmer. Und desto mehr du eingreifst, desto schlimmer machst du es.
Ja, das sind spannende Gedanken und auch ziemlich gute Parallelen, die du genannt hast. Ich könnte dir jetzt auch stundenlang weiter zuhören, aber mit Blick auf die Zeit und mit Blick auf die Themen, über die wir noch sprechen wollen, würde ich vorschlagen, wir springen zum nächsten Thema und zwar zum Thema Auswandern versus Freiheit, weil du bist ja in der Community und sogar darüber hinaus dafür bekannt, Content zu machen oder fürs Auswandern zu werben. Du bist ja selbst ausgewandert, du lebst jetzt in El Salvador und eigentlich auch ganz gut, so wie ich zumindest den Eindruck habe. Aber würdest du nicht auch sagen, dass Auswandern auch ein Stück weit weglaufen ist oder Verantwortung abgeben ist? Ich habe jetzt erst vor kurzem eine Schulklasse besucht in Rheinland-Pfalz und ich weiß, dass viele Lehrer zum Beispiel aufhören und dann denke ich mir, oder dachte ich mir, als ich dann diese smarten Kids, das war eine Realschule, eine 10. Klasse, als ich die so gesehen habe, was für Träume die haben, was für Pläne die haben und dachte ich, shit, und jetzt verpissen sich alle, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, also ich gebe dir absolut recht, du hast recht, also Auswandern ist immer eine Flucht und das ist auch das, was viele Leute verstehen müssen. Deshalb würde ich auch, also man benutzt natürlich diesen Begriff des Auswandern, weil man muss ja irgendwie das auch kommunizieren oder sowas. Aber eigentlich, wenn wir jetzt mal Zeit haben, hier in dem Interview ein bisschen tiefer zu greifen, eigentlich ist dieser Begriff Auswandern eigentlich ein falscher Begriff, weil du müsstest eigentlich eher fragen, okay, wie kann ich mein Leben upgraden? Das heißt, du musst immer bewusst sein, es bringt nichts, wenn du jetzt einfach nach El Salvador gehst, weil du nimmst ja immer dich selber mit. Das heißt, auch alle deine Probleme, deine Gedanken, deine Emotionen, ist alles mitgenommen. Und wir haben ja vorher schon gesagt, der Mensch ist nicht einfach random in irgendwas rein katapultiert, sondern der Mensch ist Kreator seines Seins, seiner Erfahrung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland zum Beispiel immer Streit habe und zum Beispiel immer Streit mit dem Nachbar habe, dann kann ich dir garantieren, dann wirst du auch in El Salvador Streit mit dem Nachbar haben. Das einzige Unterschied ist, in El Salvador wird dieser Nachbar dann halt Paolo heißen oder irgendein El Salvadorianischer Name, Omar oder sowas. Und in Deutschland heißt der halt dann Herr Fischer oder Herr Müller oder sowas. Das heißt, es verändern sich quasi diese Parameter. Und wenn du wirklich was in deinem Leben verändern willst, dann musst du nicht die Parameter verändern. Und nach El Salvador zu gehen, ist einfach ein Parameter, den du verändert hast. Wenn du wirklich was verändern willst in deinem Leben, dann musst du Variablen verändern. Das heißt, dann muss sich in dir selber entweder eine Perspektive ändern, du musst irgendwie anders über die Dinge denken, du musst vielleicht irgendwie neue Wege finden, wie du an gewisse Probleme rangehst, so wie zum Beispiel auch Einstein, der gesagt hat, man kann ein Problem nie auf der Ebene lösen, auf der es kreiert wurde. Man muss immer ein Level weiter hochgehen, um diese Probleme lösen zu können. Und wenn du jetzt einfach denkst, okay, ich gehe jetzt nach El Salvador und meine Probleme sind gefixt, dann ist es natürlich absolute Illusion und du wirst sehen, eventuell wirst du gar in El Salvador noch mehr Probleme haben, weil du kannst dann auch nicht mal diese Sprache, du hast dann nicht mal eine soziale Community da und du bist dann eigentlich komplett lost. Und das ist ja auch das, was wir dann sehen, wenn diese Auswanderer oftmals scheitern. Und es gibt immer eine Parallele, warum manche Leute scheitern und warum scheitern manche Leute nicht. Weil die Leute, die nicht scheitern, die sehen das Auswandern gar nicht so von wegen, okay, ich flüchte jetzt, sondern bei denen ist eher, der Antrieb nicht, ich will weg von, das haben wir auch vorher schon gesagt, das ist immer schwierig, quasi Dinge, die du weghaben willst in deinem Leben, zum Beispiel, wenn du keinen Kackstaat mehr haben willst, wenn du keine Steuern mehr haben willst, wenn du das probierst wegzudrücken, das wird dein Leben beherrschen, das wirst du nicht wirklich managen können. Das heißt, die richtige Motivation ist nicht, ich will nicht irgendwie einen scheiß Staat weghaben, ich will keine Steuern mehr, sondern die richtige Motivation ist, ich will einfach Wohlstand ohne Ende. Ich will noch mehr Freude. Ich will noch mehr Harmonie. Ich will noch mehr Happiness. Ich will noch geilere Experiences. Ich will noch mehr Sonne. Ich will noch mehr Natur. Und wenn das dein Antrieb ist, dann ist eigentlich auch nicht wirklich ein Auswandern, sondern dann ist halt einfach ein, sag ich mal, ein Lebensupgrade. Und ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt zum Beispiel für immer in El Salvador bleibe oder dass ich jetzt hier irgendwie meine Hand ins Feuer lege für Bukele oder so, sondern es ist einfach ein temporärer Schritt. Hier aktuell gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich habe ja einfach sehr, sehr viele Vorteile, die ich in Deutschland nicht habe, weil ich einfach hier, sage ich mal, mehr Wohlstand generieren kann, was natürlich daran liegt, weil zum Beispiel Besteuerung besser ist. Ich habe mehr Freude, weil einfach, sage ich mal, die Leute nicht zu einem depressiven Status sind, weil einfach hier es im Land nach vorne geht. Das heißt, diese Euphorie, die du hier hast, diese Aufbruchsstimmung, du bist ja auch immer ein Umfeld von deinem, du bist quasi ein Ergebnis von deinem Umfeld. Man ist natürlich selber Kreator seines Umfelds, aber so wie ich es auch vorher gesagt habe, man ist auch Co-Kreator. Das heißt, dein Umfeld, das beeinflusst dich auch. Wenn du lauter komische Leute um dich herum hast, gibt es auch diesen Spruch, diese 5 Freunde um dich herum, die dich quasi essentiell beeinflussen. Wenn du lauter depressive Leute um dich hast und ein Land, das quasi gegen die Wand gefahren wird, das hat einfach einen Einfluss auf dich. Das heißt, was ich will, das ist quasi auch Selbstliebe. Das ist pure Selbstliebe, wenn ich in einen Platz gehe, wo ich eine Natur hab, wo nicht die ganze Zeit irgendwie Chemtrails in der Dings sind. Schaut mal hier, so einen Himmel gibt's gar nicht mehr in Deutschland, dass man einfach hier in den Himmel schaut und da keine Wolken sind und sowas. Das ist einfach pure Selbstliebe, wenn man sich Früchte gibt, die tatsächlich noch irgendwie durch die Sonne wachsen und nicht irgendwo im Labor gezüchtet werden oder sowas. Wenn es da einfach diese Melonen, die hier wachsen, diese Kokosnüsse, da kannst du auch irgendwie in Deutschland 10 Euro zahlen und du kriegst diese Qualität nicht. Diese Freundlichkeit, die Leute haben Zeit und so weiter, das sind einfach Sachen, die sind auch nicht bezahlbar. Das kann man nicht mal mit Bitcoin bezahlen. Kannst auch 100 Bitcoin auf den Tisch legen, das habe ich einfach nicht. Und das ist halt einfach dieser Akt aus eigentlich purer Selbstliebe, dass ich sage, okay, ich gehe dahin, wo ich besser behandelt werde. Du würdest auch nicht 10 Jahre in einer Beziehung sein und dein Freund, der schlägt dich die ganze Zeit. Und dann sagst du, ja, danke, lieber Freund, dass du mich geschlagen hast. Hau mich hier bitte auch noch. Und es ist halt diese toxische Beziehung, die ganz, ganz viele Leute führen in diesem deutschen System, dass sie noch sagen, so, ja, ich werde hier ausgeraubt und die Bürokratie ist so scheiße, aber bitte gib mir noch mehr und ich muss jetzt noch dafür kämpfen und das verteidigen. Und ich respektiere das. Das kann man machen. Aber ich habe halt für mich entschieden, nee, ich kann das halt nicht mehr und ich kann auch dieses System nicht mehr supporten mit meiner Energie, mit meiner monetären Power, mit meinem Bewusstsein, weil ich ganz genau weiß, dass diese monetäre Power, dieses Bewusstsein abused wird für Dinge, die gar nicht, sag ich mal, fördernd sind für die Menschheit, sondern die einfach nur noch mehr Chaos kreieren. Da werden dann Waffen gekauft und dies und das und jeniges. Und das ist halt genau dieses Thema. Wir sind sehr, sehr mächtige Menschen, aber wir müssen auch diese Macht an uns nehmen. Und die meisten Leute denken, es ist getan, wenn wir alle 4 Jahre zur Wahlurne gehen. Ist aber nicht. Wir sind Schöpfer unserer eigenen Realität. Wir müssen nicht uns unterdrücken lassen. Wir müssen uns nicht irgendwie foltern lassen, sondern wir können tatsächlich dahin gehen, wo wir besser behandelt werden. Das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Und das ist eigentlich die Erklärung. Und dieses Wort Auswandern ist halt immer sehr, sehr confusing, wenn man einfach nur dieses Wort hört. Da muss man natürlich auch noch diese Story drumherum eigentlich kennen.
Ja, ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und ich finde auch bei dir passt das sehr gut. Und El Salvador, gerade auch wenn du über Früchte sprichst und über Sonne, das sind ja wirklich 2 Dinge, die du in deinem Leben wirklich brauchst. Also ich hoffe, dass die Aufnahme das hinkriegt. Ich habe nämlich, also ich sehe dich ein bisschen verpixelt, aber vielleicht hat die Software das gut aufgenommen und die Zuschauer sehen deinen strahlenblauen Himmel. Aber wie ist denn das Verhältnis zwischen irgendwie Verantwortung übernehmen und dorthin gehen, wo man sich besser behandelt fühlt? Weil da habe ich immer noch so ein Störgefühl, weil, ja, anhand des Beispiels, was ist denn mit den Schülern, die eine Zukunft wollen, oder mit den jungen Leuten, die eine gute Zukunft wollen, die lässt man ja sozusagen im Stich.
Das ist halt genau diese Frage. Und das ist halt auch die Frage, wem hast du wirklich Verantwortung zu geben? Hast du Verantwortung zu tragen gegenüber einem Staat, der dich die ganze Zeit schlecht behandelt? Hast du Verantwortung zu übertragen gegen ein Geldsystem, das irgendwie eh nur die Leute bescheißt? Und ich verstehe natürlich dieses Argument mit diesen Familien. Das ist ein gutes Argument. Wir müssen aber auch eins wissen, ne? Du bist natürlich auch ein Vorbild. Das heißt, viele Leute werden auch dir folgen. Das heißt, Auf der anderen Seite kannst du es auch sagen, ich würde mich andersrum fragen, kann man es überhaupt noch verantworten, in Deutschland zu bleiben? Das heißt, zum Beispiel Nietzsche hat das auch gesagt, wenn ein System einfach untergeht und du siehst, dass es da keine Lösung mehr gibt, dann ist das Beste, was du machen kannst, noch einen Arschtritt hinterhergeben, damit dieses Boot noch schneller untergeht. Ich sage jetzt nicht, gib einen Arschtritt hinterher, das bitte nicht falsch interpretieren, aber ich finde es fast schon verantwortungslos, erstens dir selber gegenüber und auch gegenüber der ganzen Schöpfung, dass du quasi in dieser Sklaverei lebst, weil das ist quasi nicht deine Essenz. Du bist nicht irgendwie ein Sklave, der irgendwie klein gehalten werden soll, sondern du bist dieses göttliche Wesen, das über sich hinaus wachsen soll, das diese Göttlichkeit in der Welt manifestieren soll und diese Göttlichkeit leben soll. Und das kann man halt nicht, wenn man hier einen auf Bürgergeld in Deutschland irgendwie mit CBDCs und digitale Euro und dann bitte tu mir noch 5-mal impfen und da noch irgendwie, was weiß ich, versklaven und dies und das und jenes. Und ich tue es natürlich jetzt extrem übertrieben formulieren, ist natürlich schon klar. Das hat natürlich alles sehr, sehr viele Nuancen und das ist natürlich auch meine Art und Weise, wie ich natürlich teilweise Dinge überspitzt formuliere. Aber es ist halt einfach so, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann tust du auch nicht erstmal nach den anderen Leuten schauen, weil du musst erstmal schauen, dass du selber gesund bist. Du musst erstmal die Sauerstoffmaske, wenn es keinen Sauerstoff mehr gibt, über dich selber ziehen. Du musst dich selber retten. Und wenn du selber in einem gesunden Zustand bist, wenn du in Harmonie bist, dann strömst du diese Harmonie in die Welt. Das heißt, die meisten Leute, die schauen nicht, was sind sie, sondern die schauen, was machen sie. Und deine Argumentation, wenn du jetzt sagst, ich habe noch irgendwie anderen Leuten, muss ich irgendwas schulden oder sowas, dann schaust du darauf, was die Leute machen. Du schaust aber nicht darauf, was die Leute sind. Das heißt, solange du nicht in voller Harmonie bist, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst Greenpeace und was weiß ich was alles machen, irgendwelche NGO-Geschichten. Du wirst aber nur Schande in die Welt bringen, weil du immer das in die Welt manifestiert, was du bist und nicht das, was du machst. Und das ist auch das, was bei den Politikern passiert. Sie wollen die Welt verändern. Sie wollen die coolen Klimaretter sein. Aber was sind sie in ihrer Essenz? Das sind einfach evil Leute, die nicht in Harmonie sind, die nicht in Frieden sind, die nicht happy sind, die auch nicht gesund sind. Wir haben Gesundheitsminister, die nicht mal Zähne in den Mund haben. Und solche Leute, die wollen dann quasi Gesundheit in die Welt bringen. Du musst erstmal dich selber gesund machen. Du musst selber in Harmonie sein. Und aus dieser Harmonie, aus dieser Gesundheit strahlst du automatisch dieses Sein in die Welt. Und es ist auch diese Spekulation oder nicht Spekulation, von meiner Seite ist keine Spekulation, aber von vielen Menschen diese Spekulation, die auch bei Yogananda ernannt wird, da gibt's dann irgendwelche Yogis im Himalaya und die machen nichts anderes wie zu meditieren. Und warum gab's früher Völker, die das zutiefst respektiert hatten, die gewusst haben, es hat einen Wert, wenn wir da oben im Himalaya einen Yogi sitzen haben, der nichts anderes macht, wie da zu sitzen und zu meditieren. Weil dieser Yogi, der strahlt nichts als Harmonie, Liebe und Frieden in dieses Feld rein. Und diese Menschen wussten das. Deshalb haben sie ihm sogar teilweise Essen hochgebracht, damit er einfach nur da meditiert, seine Schnauze hält und einfach nichts macht und einfach nur sein Ding macht und einfach nur ist. Und jetzt sind wir in der Welt, wo wir quasi das komplett umgedreht haben. Wenn jemand nur 2 Minuten am Straßenrand steht, dann kommt jemand und sagt, oh, du bist aber faul, du hast nicht gearbeitet. Und ich kriege ja diesen Kommentar auch ganz oft. Ja, dieser Gammler, der dann halt irgendwo in El Salvador am Strand rumgammelt. Aber das ist halt quasi genau dieser Mindshift, dass wir das verloren haben, diese Qualität zu erkennen von jemand, der einfach nur ist, der einfach nur in Harmonie ist, der einfach nur in Liebe ist, in Freude ist. Und durch das, dass er in diesem Seinszustand ist, natürlich auch dieses Sein in die Welt projiziert. Und auf der anderen Seite werden Leute angehimmelt, die komplett krank sind, die komplett, sag ich mal, irgendwie die Kontrolle über ihr Leben verloren haben, die komplett die Anbindung an ihre Quelle verloren haben, die nicht gesund sind, die nicht in Harmonie sind, die, sag ich mal, in Neid sind, aber die dann irgendwelche ganz löblichen Dinge machen, wie zum Beispiel, ja, will ich jetzt auch nicht zu abwürdig sein, was fällt mir jetzt ein, zum Beispiel dann irgendwelche löblichen, ja, irgendwie irgendwelche Klimaprojekte machen oder irgendwas hier, fällt mir jetzt nichts so Gutes ein.
Auf, aber gibt's auf ja die Straße kleben.
Ja, genau, irgendwelche so Weltverbesserer-Aktionen, durch das, dass wir dann jetzt hier irgendwie ja alle Pronomen noch ändern und so, dass wir dann auch noch irgendwie alle Leute, sag ich mal, zufriedenstellen und blablabla. Das sind solche ganz abstrakten Dinge, die dann passieren. Dann machen wir solche ganz moralisch löblichen Dinge, aber haben vergessen, was überhaupt unter der Haube steckt. Und das ist eigentlich schon das, was Nietzsche beschrieben hat. Diese Moral ist eigentlich nur ein riesengroßer Scam, um quasi die Leute abzuhalten und den Leuten quasi ja einfach, sag ich mal, irgendwie hier so eine Clownshow vorzuspielen, weil mit Moral kann man natürlich alles rechtfertigen. Dann sagt man auch, ja, ihr müsst hier bleiben für die Solidarität. Jeder, der jetzt rausgeht, der ist rechtsradikal. Jeder, der, und das wird auch kommen bei den Bitcoinern irgendwann. Irgendwann wird es heißen, ja, der Euro bricht zusammen. Die ganzen Bitcoiner, die jetzt rausgehen, die sind dann die Rechtsradikalen, das sind dann die Nazis, das sind die Flüchtlinge. Weil ihr jetzt aus der Währung rausgeht, ihr seid ganz, ganz schlimm. Ihr müsst solidarisch bleiben, ihr müsst in diesem System drinnen bleiben, ihr müsst euch bitte versklaven lassen und so. Und so funktioniert halt einfach dieses Spiel über diese Moral, die eigentlich schon Nietzsche komplett auseinandergenommen hat, vor hunderten Jahren. Ich weiß gar nicht, wann er gelebt hat. Kann man mal nachlesen. Ist ziemlich geil, was Nietzsche über Moral schreibt.
Ja, tatsächlich erinnert mich das auch, was ich bei Eckhart Tolle gelesen habe. Er meinte nämlich, ja, es gibt einen Lebenszweck, einen ersten, einen primären und einen sekundären. Und der erste ist das Sein. Also das, was du bist in deiner Essenz. Und der zweite ist das Tun. Also was du daraus machst, also was du in dieser dualistischen Welt tust. Und das ist aber zweitrangig. Und daran musste ich gerade denken, als du gesagt hast, dass die Yogis da sitzen.
Genau, weil das Tun, das entspringt immer aus dem Sein. Und auch das Handeln entspringt immer aus dem Gedanken. Und die Emotion, die entspringt auch aus dem Gedanken. Das heißt, du musst einfach verstehen, wie dieser Manifestationslayer funktioniert. Das heißt, aus diesem Sein, aus dieser Beobachtung entspringt ja erst alles andere. Da kommt dann, sag ich mal, das Handeln, die Habits, die Emotionen, sag ich mal, das ist quasi, auch wenn wir zum Beispiel in Quantenphysik gehen würden oder sowas, da haben wir auch Felder, und aus diesen Feldern materialisiert sich dann irgendwas, sobald wir dann Beobachter dazu tun oder sowas. So kann man ja, ich weiß nicht, ob das wirklich die 100% parallel ist, was sie das so, diese Materie in der Welt existiert. Aber auch zum Beispiel, du kannst das Experiment machen, sterb einfach und dann wirst du sehen, okay, ist da dann einfach gar nichts mehr da? Oder ist vielleicht trotzdem immer noch ein Bewusstsein da? Kannst du dann selber mal für dich herausfinden, ne? Und dann wirst du rausfinden, okay, hey, ja, es ist ja gar nicht das Ende. Weil das war ja quasi nur hier eine kleine Journey in diesem Körper und da gibt es einen Anfang und ein Ende in dieser Raum und Zeit, in dieser Dimension. Aber das ist ja nur eine ganz, ganz kleine Dimension. Ja. Es gibt da noch viel, viel mehr und es gibt ja dieses große Sein, das über allem ist und aus dem natürlich auch die Dinge entstehen. Und wenn man noch tiefer gehen würde, würde man sogar sagen, nicht aus dem Sein entstehen die Dinge, sondern aus der Leere entstehen die Dinge. Und das ist auch wieder das, was die Quantenphysik sagt, dass halt irgendwie 99,999 irgendwas Prozent der Materie eigentlich luftleerer Raum sind. Wir können das nur nicht wahrnehmen, weil diese Teilchen so schnell schwingen und es dann in unserer schlechten Wahrnehmung halt so wirkt, wie wenn wir hier wirklich feste Dinge haben. Aber eigentlich dieses iPhone, das ist nicht fest, sondern die Dinge bewegen sich da tausendmal ganz, ganz schnell. Und innerhalb von diesen Teilchen, die sich bewegen, haben wir total viel luftleeren Raum, quasi einfach nur Leere. Das, was auch zum Beispiel so Grundreligionen oder spirituelle Lehren schon beschrieben haben. Diese Leere gibt es sogar im Buddhismus, gibt es die fünf Elemente. Ein Element von diesen fünf Elementen ist der leere Raum. Und das haben wir halt gar nicht mehr, dieses Bewusstsein, dass es halt das überhaupt gibt.
Ja, for the record, eine Sache, man muss nicht unbedingt das ausprobieren und gucken, ob nach dem Leben noch was ist. Es gibt auch sehr gute Erfahrungsberichte von sogenannten Nahtoderfahrenen. Gibt's auch einen sehr großen YouTube-Channel, Thanatos TV, kann ich auch empfehlen. Hat mich auch eine Zeit lang ziemlich beschäftigt. Okay, jetzt sind wir auf dieser Flohkühe hier irgendwo ganz oben. Jetzt kommen wir mal wieder zu den profanen Dingen und zwar zu den Treasury Companies, weil du bist ja nicht nur ein sehr bekannter Bitcoin-YouTuber in der Bitcoin-Community, sondern mittlerweile auch Teil einer Treasury Company namens Nakiki. Und ich glaube, das war mit Abstand die größte Kontroverse, die man so um deine Person gehört hat. Zumindest war das meine Wahrnehmung in den.
Kannst du beschreiben, wieso? Kannst du beschreiben, wieso das für dich
eine Kontroverse war? Ich glaube, das Thema Treasury Company an sich ist schon eine Kontroverse. Also Michael Saylor zum Beispiel, der wird ja extrem kritisch gesehen von einigen Bitcoinern, zum Beispiel von Sunny Decree, der lässt ja kein gutes Wort darauf. Und da ist auch wieder dieses Denken von Gier, Bitcoin ist doch gar nicht das und wir brauchen doch Treasury Companies gar nicht. Das ist doch die völlig falsche Message und außerdem geben wir ja auch nochmal, oder ist es eine Gefahr für Bitcoin, weil wenn das dann schief geht, dann werden viele Bitcoin auf einen Schlag verkauft und das lässt den Preis fallen und dann würde Bitcoin Jahre quasi in die Vergangenheit, preislich zumindest, zurückgebeamt werden. Davor haben die Leute Angst und ich glaube, deswegen ist da grundsätzlich eine Resistenz dagegen und dann auch noch Nakiki kommt ja aus Windeln.de oder ist entstanden aus Windeln.de und das ist ja auch ein gescheiterte AG und ich glaube, diese Mischung macht's dann.
Okay, also eine Frage noch an dich. Glaubst du, dass Bitcoin das beste Geld der Menschheit ist, das wir aktuell haben?
Ja, das glaube ich.
Und wie realistisch denkst du, dass wenn Bitcoin das beste Geld der Welt ist, dass es dann quasi nie institutionelle Adoption erfahren wird?
Unwahrscheinlich. Also ich glaube, dass es Michael Saylor gibt und dass es Treasury Companies gibt. Das ist eine logische Konsequenz. Auch, dass Institutionen und Staaten irgendwann Bitcoin haben wollen und teilweise schon haben, das ist eine logische Konsequenz. Also ich sehe das tatsächlich komplett neutral. Ich habe nur die Diskussion mit oder ja gehört in den sozialen Netzwerken und ich kann es auch teilweise nachvollziehen, weil es halt irritierend ist. Ne? Also es ist natürlich also Gier auf Steroiden, zumindest so, wie es nach außen wirkt.
Genau, also ich kann jetzt ein, zwei Sachen dazu sagen und ich verstehe auch diese Kritik und ich fühle mich da auch ein bisschen immer so zurückerinnert. Am Anfang haben auch ganz, ganz viele Leute einfach Bitcoin sehr, sehr missverstanden. Mittlerweile ist das Verständnis für Bitcoin in Self-Custody schon da und ich bin ja niemand, der jetzt sagt, gehe jetzt nicht in Self-Custody. Zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen mir und Saylor. Saylor denkt tatsächlich, dass irgendwann alle Leute ihre Bitcoin irgendwie in einer Aktie halten oder irgendwie nur in irgendwelchen ETFs oder sowas.
Echt, ist es so?
Also hört man, glaube ich, schon so ein bisschen raus. Also zumindest zu einem großen Teil. Er sagt halt einfach Self-Custody, erwähnt er halt auch nie wirklich. Also ich bin natürlich großer Freund von Self-Custody und ich sage auch immer die erste Prämisse, holt euch Bitcoin in Self-Custody. Bitcoin in Self-Custody ist wirklich eure Absicherung, das ist wirklich das Nonplusultra, das ist dieses Freiheitstool. Jetzt müssen wir aber auch schauen, diese Second-Order-Effekte. Das heißt, wir haben ja auch vorher schon festgestellt, was ist ein Bitcoin-Kauf? Ein Bitcoin-Kauf ist nichts anderes wie Hass, Wut, Angst in Liebe transformieren. Und was können wir jetzt noch krasser machen? Und du bist auch eine große Freundin von Bitcoin auf Kredit kaufen. Wenn wir jetzt das aus dieser spirituellen Sicht sehen, was wäre dann quasi der nächste Schluss, den wir ziehen? Wir kaufen Bitcoin auf Kredit, weil wir dann ganz, ganz viel von diesem Fiat-Kapital in Bitcoin transformieren. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weiter gehen, dann sehen wir, okay, wenn ich aber Fiat-Kapital hebel mit einem normalen Privatkredit, dann habe ich natürlich gewisse Limitationen. Natürlich hast du das smart gemacht mit diesem Konsumentenkredit, wo wir auch damals das Video drüber gemacht haben. Da haben übrigens heute noch Leute geschrieben, hey, ich habe diesen Konsumentenkredit aufgenommen, beste Leben, voll gut aufgegangen, diese Wette und so. Wir haben ja niemals gesagt, mach das. Wir haben ja nur erklärt, was man machen kann.
Ja, es war damals auch eine sinnvolle Zeit. Ich glaube, 2022, 2023 war das. Ja. Ich verlinke ich nochmal.
Ja, und Konsumentenkredit ist eigentlich auch ein absoluter No-Brainer, wenn man einfach keine Sicherheiten hinterlegen muss. Jetzt ist aber das Ding, jetzt habe ich zum Beispiel gestern gesehen, bei Firefish wurden gestern irgendwie 23 Bitcoin oder so ausliquidiert. Und was wir halt jetzt oftmals sehen, Leute, die gehen halt einfach mit dem Zehnerhebel in Bitcoin rein, ja, wird schon gehen irgendwie YOLO. Sie vergessen aber, dass es auch Margin Calls gibt. Und jetzt ist halt dieses Vehikel, dass es an der Börse orientierte Unternehmen beziehungsweise an der Börse gelistete Unternehmen gibt, die nochmal andere Möglichkeiten haben, Kapital einzusammeln. In Form von Convertible Loans oder in Form von, so wie das zum Beispiel Saylor macht, in Form von diesen Vorzugsaktien, wo du einfach ganz andere Möglichkeiten hast. Zum Beispiel Michael Saylor kann gar nicht ausliquidiert werden. Es ist nicht so, dass bei ihm dann der Anruf nachts um 3 Uhr kommt, hallo, du musst jetzt Sicherheit nachschießen, sonst wird dein Kredit ausliquidiert. Nein. Er hat kein Margin Call Risiko, weil er seine Schulden so strukturieren kann in seiner gelisteten Aktiencompany, dass er Kapital aufnehmen kann, ohne dass er einen Margin Call hat. Außerdem, was auch viele falsch verstehen, Michael Saylor ist nicht wirklich gehebelt, weil ganz, ganz viel macht er über Aktienverwässerung. Das ist Eigenkapitalmaßnahme, wo gar nicht die Hebelquote steigt, sondern wo quasi der Hebel sogar abgebaut wird. Das heißt, er kann sein Premium nehmen, das abschöpfen, davon mehr Aktien ausgeben und davon dann quasi Geld einsammeln und wieder Bitcoin kaufen. Das ist das Nächste. Und lass mich kurz überlegen, wo wir jetzt hingehen. Genau, das heißt, dann haben wir quasi diese überlegenen Vehikel. Und jetzt ist halt die Frage, okay, wie kriegen wir jetzt mehr Kapital zu Bitcoin? Wir haben vorher schon gesagt, wir brauchen diese Transformation von dieser schlechten Energie, von dieser üblen Energie in diese neue Welt. Bitcoin ist für mich auch die neue Welt und Fiat für mich die alte Welt. Und wenn wir jetzt mal schauen, diese ganzen Kapitalpools, da gibt's, jeder kennt diese Grafik mit diesen 900 Billionen, mittlerweile sind das schon eine Billiarde grob, da hat man 300 Millionen Immobilien, sind 170 oder 180 Billionen Aktien, dann sind nochmal 300 Billionen Anleihenmarkt, dann haben wir jetzt Gold mittlerweile irgendwie, glaube ich, schon bei 40, 50 Billionen, ich weiß nicht, wo wir da gerade sind, Silber ist ja mittlerweile auch gestiegen und Bitcoin steht dann halt mit jämmerlichen irgendwie 1,5 Billionen da. Ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade sind, weil wir ein bisschen gecrashed sind.
Ja, halb und jetzt, viel.
Ja, und wenn Bitcoin das perfekte Geld ist, das überlegene Geld, und du würdest mir wahrscheinlich zustimmen, dann muss ein Großteil von diesem Kapital definitiv in Bitcoin fließen. Zumindest mal sehr viel aus Gold, weil Bitcoin überlegen ist gegenüber Gold, besser transportierbar, besser stückelbar, besser
Immobilien verifizierbar vor allem.
Und so weiter. Immobilien, genau, weil Bitcoin auf einmal, sag ich mal, die überlegenen Wertspeichereigenschaften hat, weil eine Immobilie, die kaufst du ja nicht, um darin zu wohnen, sondern die meisten machen das tatsächlich, um darin Wert zu speichern, Wert zu parken. Der Anleihenmarkt ist komplett eh sowieso Trash. Der gibt einem irgendwie keine positiven Realrenditen mehr. Du holst eine Anleihe für 2%, die Inflation ist 3-4%, real gesehen 10%. Das heißt, du machst mit dem kompletten Anleihenmarkt, diese 300 Billionen sind quasi unter Wasser, machst fast nur Verlust. Etwas übertrieben formuliert. Das heißt, die Leute werden ja früher oder später checken, hey, ich will auch einen Teil von Bitcoin, ich muss mein Kapital in Bitcoin shiften. Und wir können jetzt philosophieren, gehen von diesen 1000 Billionen, gehen da 500 in Bitcoin rein oder sind es nur 200 oder 300. Aber dass ein Großteil in Bitcoin reingeht, ist, glaube ich, relativ fix. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kommt dieses Kapital in Bitcoin? Gibt es diese Pipelines? Und wenn wir jetzt mal schauen, es gibt 100 Billionen institutionelles Kapital weltweit. Was denkst du von diesen 100 Billionen, wie viel Prozent davon kann direkt in eine Commodity investieren und muss nicht zwangsläufig per Mandat in ein Aktienvehikel oder in ein Kreditvehikel investieren? Von diesen 100 Billionen institutionelles Kapital, was es weltweit gibt?
Keine Ahnung.
Genau 1%. Das heißt, 1% davon darf Wertpapiere oder Schuldverschreibungen oder sowas haben. Der Rest, anders. 1% darf direkt in Bitcoin in die Commodity rein. Der Rest muss quasi über ein Aktienvehikel rein, muss über ein Kreditinstrument, eine Anleihe oder irgend sowas in Bitcoin rein. Das heißt, Bitcoin Treasury Company steht nicht in Konkurrenz zu Self-Custody. Das ist das, was viele falsch verstehen. Bitcoin Treasury Companies bauen neue Pipelines zu Kapitaltöpfen, die noch gar keinen Zugang zu Bitcoin haben. Und das ist quasi genau dieses Shift. Eine Bitcoin Treasury Company ist nichts anderes wie eine Pipeline, die auf einmal jetzt neue Verbindungen setzt, die davor noch gar nicht gesetzt worden waren oder gesetzt waren. Und das ist quasi diese Möglichkeit von dieser Treasury Company. Und natürlich ist so eine Treasury Company immer ein größeres Risiko, wie Bitcoin in Self-Custody zu halten. Alles, was du unabhängig machst von Bitcoin in Self-Custody, ob es auf einer Börse ist, ob es irgendwie Bitcoin in einer Treasury Company, in einem ETF ist, alles ist höheres Risiko. Wir müssen aber auch sehen, wer hat es wirklich geschafft, Bitcoin outzuperformen in den letzten 4-5 Jahren. Das waren dann halt schon teilweise diese Treasury Companies, weil sie halt sowas wie Michael Saylor haben. Sie haben Intelligence, also intelligenter Hebel, das ist quasi Hebel, der nicht ausliquidiert werden können. Oder sie haben halt das, was jetzt Michael Saylor seit neuestem macht, Amplified Bitcoin, was dann diese Preferred Shares sind, wo man dann halt einfach eine krassere Exposure zu Bitcoin hat und dementsprechend natürlich auch den Bitcoin-Preis outperformen kann, wenn es halt gut läuft. Wenn es schlecht läuft, dann wird auch diese Aktie natürlich massiv underperformen, was wir jetzt auch bei Strategy sehen. Ja. Und das ist halt einfach diese Geschichte, dass es da halt auch um institutionelles Kapital geht. Das ist halt, das zum Beispiel sehe ich oft in Twitter, dann schreiben so Leute, ja, was will ich mit einer Treasury Company? Ja, nichts. Für dich ist das vielleicht auch gar nichts. Für dich ist dieses Vehikel gar nicht interessant, weil du kannst Bitcoin in Self-Custody halten. Und es gibt aber jetzt auch Leute, zum Beispiel Privatinvestoren, die wollen halt zum Beispiel Bitcoin outperformen. Und dann gibt's halt zum Beispiel solche krassen Vehikel, wie zum Beispiel Saylor hatte mit seinen Convertible Bonds, wo du jetzt einfach zum Beispiel einen Deal hast oder Capital B hat sowas. Und den meisten Leuten ist das gar nicht bewusst. Das heißt, du hast einen Bitcoin-denominierten Convertible Loan. Die meisten Leute verstehen gar nicht, was ein Convertible Loan ist. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel dieser Treasury Company meinen Bitcoin geben. Und der Deal ist einfach, wenn diese Treasury Company in den nächsten 3 Jahren Bitcoin outperformt, dann kann ich diesen Bitcoin in diese Shares transferieren. Und wenn die Bitcoin nicht outperformen, dann kriege ich meinen Bitcoin zurück. Das heißt, ich habe hier einen sehr, sehr smarten Deal und solche Deals wird es halt auch geben mit diesen Treasury Companies, wo dann zum Beispiel Leute sagen, okay, jetzt einfach nur ein Beispiel, ich habe 10 Bitcoin und 9 Bitcoin habe ich in Self-Custody, die rühre ich niemals an. Aber mit einem Bitcoin will ich aus der Risikokurve etwas rausgehen, ich will etwas spekulieren, ich will wieder investieren, ich will nicht sparen, sondern ich will investieren. Eine Treasury Company bedeutet investieren, Bitcoin bedeutet sparen. Ich will eine Outperformance, gehe dafür aber auch ein höheres Risiko ein. Und das ist halt genau das, wo dann manche Leute auch es geschafft haben, Bitcoin outzuperformen. Und ich sage auch nicht, dass eine Treasury Company kein Risiko hat. Ich sage nur, dass eine Treasury Company ein Vehikel ist, das seinen Platz in diesem Universum hat. Und die meisten Leute, die denken halt, man muss jetzt all in Treasury Companies oder all in Bitcoin in Self-Custody. Nein, man kann auch einen Mix haben und alles hat seinen Platz. Und manche Leute, die wollen auch diese Volatilität nicht von Bitcoin. Und deshalb ist halt Michael Saylor so smart und er monetarisiert quasi diese Volatilität von Bitcoin. Er nimmt den Leuten die Volatilität raus und gibt den Leuten einfach nur zack, eine fixe Dividende von 12%. Mhm. Und viele Leute, die sind halt zufrieden mit diesen 12%, die dürfen gar nicht so volatile, sag ich mal, Commodities oder irgendwelche Wertpapiere oder sowas haben, sondern sie brauchen was, das einen gewissen Volatilitätsbuffer hat oder auch eine Downside Protection. Und man kann halt jetzt diese Finanzvehikel schüren, man nimmt die Volatilität raus, macht eine Downside Protection rein, hat dann natürlich aber auch nicht die volle Upside. Aber das ist einem institutionellen Investor scheißegal, weil der braucht halt keine 100%, dem reichen halt auch irgendwie 15% oder 20% pro Jahr. Und das ist halt dieser krasse Arbitrage. Solange halt dieses Fiat-Geld noch weiter abwertet, haben wir halt eigentlich den besten Use Case von Fiat-Geld, mehr Bitcoin zu kaufen. Und noch mehr Bitcoin können wir halt kaufen, wenn wir halt über irgendwelche Amplified Bitcoin oder Intelligent Lever Bitcoin-Geschichten oder wie es der normale Leute sagen würde, Bitcoin auf Pump, aber es ist halt kein Bitcoin auf Pump. Wenn wir quasi so an Bitcoin rangehen, dann haben wir halt hier noch gewisse Möglichkeiten, ja, die wir hier ausschöpfen können. Das war ein bisschen lange Antwort.
Ja, ich kann das aber tatsächlich nachvollziehen auf institutioneller Ebene und manchmal verstehe ich auch nicht, wieso Bitcoiner so mit der Moralkeule auf das Thema draufhauen, wenn sie dann auf der anderen Seite sagen, ja, wir wollen freie Märkte, weil das ist halt das, was der freie Markt daneben auch hergibt. Ja, also Freiheit hat auf beiden Seiten Vor- und Nachteile. Und anscheinend sehen viele Bitcoiner hier auch die Nachteile. Ich glaube, es ist eher die Angst, dass es scheitert und dass dann Bitcoin quasi in ein riesiges, also preislich in ein riesiges schwarzes Loch gezogen wird. Ich glaube, das ist
die Hauptangst. Können wir da noch drauf eingehen, auf diese Todesspirale, die jetzt auch wieder rauskommt?
Weil, gerne.
Weil das ist ja sowas von irrational. Weil wenn wir jetzt mal schauen, wir können ja mal alle Treasury Companies zur Seite nehmen, die nicht MicroStrategy sind. Wie viele Bitcoin haben wir denn da?
Wahrscheinlich vielleicht deutlich weniger zusammen als MicroStrategy.
Ja, sind es vielleicht bei MetaPlanet sind es. Ja, bei MetaPlanet sind es irgendwie 30.000. Dann haben wir noch, kratzen wir noch ein bisschen Bitcoin dazu. Sind wir vielleicht irgendwo bei 80.000.
Wie viele hat Nakiki?
Aktuell null.
Ach so.
Da können wir auch gleich drauf eingehen auf Nakiki.
Ja.
Also, das heißt, wenn wir jetzt alle zusammennehmen, dann sind wir vielleicht bei 80.000. Lass hoch sein, 100.000. Mhm. Selbst wenn jetzt alle auf einen Schlag alle ihre Bitcoin verkaufen, wir hatten ja neulich mal vor einem halben Jahr einen Verkauf von 80.000 Bitcoin. Was ist passiert? Der Bitcoin-Preis droppt um 4%. Das heißt, das einzige systemische Risiko, das wir haben, ist Michael Saylor. Und hier ist auch die Frage, ist es so ein großes systemisches Risiko, wenn er einen 3-Jahres-Puffer fast hat in Cash-Reserven, dann könnt ihr quasi 3 Jahre hier in Bitcoin Beach chillen und könnt ihr jeden Tag einfach nur, keine Ahnung, hier auf Sangria-Party machen, hier unten am La Cajita, da ist hier die neue Bitcoin-Location hier. Könnt ihr da jeden Tag raven gehen, könnt ihr da die Drinks ausgeben und könnt ihr da mit Max Kaiser einen auf Bitcoin-Jesus machen. Würde gar nichts passieren, weil er immer noch diese Cash-Reserven im Negativen hat. Das heißt, dieses Strategy-Unternehmen ist halt auch so aufgebaut, dass halt, sag ich mal, auf einer 4-5-Jahres-Basis irgendwann der Bitcoin-Preis halt wieder ins Positive laufen muss. Und wenn wir jetzt so eine irgendwie 10 Jahre auf 10.000 US-Dollar oder sowas handeln, natürlich hat ein Strategy ein Problem. Aber das Ding ist, wenn Bitcoin 10 Jahre auf 10.000 US-Dollar handelt, dann investierst du auch nicht in Bitcoin, wenn das deine Annahme ist. Das heißt, deine Annahme ist, du bist bullish auf Bitcoin. Und das ist ja das auch, was ich oftmals nicht verstehe. Wenn man bullish auf Bitcoin ist und auf der anderen Seite jemand in einfachen Worten jetzt, sagen wir mal, leicht gehebelt ist, warum soll dann auf einmal diese gehebelte Version nicht mehr funktionieren? Das heißt, einfach man ist quasi noch ein bisschen bullischer und diese Leute gehen dann halt um Strategy, weil sie eine gewisse Outperformance haben. Also Strategy ist schon sehr, sehr robust. Da können wir jetzt noch ins Detail gehen, wie das ganz genau funktioniert mit der Aktienverwässerung und so weiter. Vielleicht noch ganz kurz zu Nakiki, weil du auch vorher gefragt hast, ja,
Windeln.de. Ich glaube, das interessiert alle am meisten tatsächlich.
Ja, weil du gefragt hast, so Windeln.de und so. Also es ist einfach so, wenn du eine Treasury Company bist, dann müssen wir ein paar Bedingungen zusammen verpassen. Das heißt, du brauchst ein Unternehmen, das offen dafür ist. Google, Apple, Amazon und so weiter werden das niemals machen, weil die haben ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und wenn dieses Geschäftsmodell auf einmal abgeändert wird auf Bitcoin Treasury, dann müssen die alle Aktionäre mit ins Boot bekommen. Wird einfach nicht funktionieren. Das ist auch die einfache Erklärung, warum Google, Amazon und so nicht aggressiv auf Bitcoin setzen wird, zumindest in nächster Zeit. Das heißt, wir brauchen ein Unternehmen, das irgendwie auf der Suche ist nach einem neuen Geschäftsmodell. Und oftmals, zum Beispiel Strategy ist an der Wand gestanden, MetaPlanet ist an der Wand gestanden. Das heißt, wir brauchen schon mal ein Unternehmen, das nicht irgendwie, sag ich mal, aktuell ein ultimativ 100% funktionierendes Geschäftsmodell hat. Das ist sehr, sehr negativ, sag ich mal, formuliert. Natürlich kannst du ein kleines Geschäftsmodell haben, wie Strategy, sein Software-Business oder
MetaPlanet. Du brauchst eine Schrottfirma, kurz gesagt.
Manche sprechen auch über dieses Bitcoin-Bailout. Also, dass man quasi ein Geschäftsmodell hat, das vielleicht annähernd funktioniert, aber nicht zu 100%, wo man einfach jetzt irgendwas reformieren will. Das heißt, wir brauchen, und dann brauchen wir als zweites, brauchen wir quasi einen Vorstand. Wir brauchen quasi Leute in dieser Firma, die offen sind für Bitcoin. Und dann brauchen wir noch drittens, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ein Vehikel, das offiziell an der Börse gehandelt ist. Und da gibt's einfach, wenn wir diese drei Punkte miteinander verbinden, gibt's einfach sehr, sehr wenige Optionen weltweit, wo überhaupt diese drei Sachen zusammenpassen. Und bei Nakiki war es zum Beispiel so, das ist zum Beispiel das, was viele falsch verstanden haben. Nakiki kommt ja aus dieser Windelinsolvenz. Und es gibt zwei Möglichkeiten, an der Börse gehandelt zu werden. Entweder ich kaufe ein Unternehmen, das quasi ein reiner Unternehmensmantel ist, aus der Insolvenz raus, so hat es Nakiki gemacht, oder ich mache einen komplett neuen IPO. Das heißt, ich gehe komplett neu an die Börse, mache einen neuen Börsengang, das braucht aber teilweise 1-2 Jahre, das kostet natürlich auch wieder sehr viel Zeit und Geld. Und oftmals ist dann halt einfach smarter, man nimmt zum Beispiel ein Aktienvehikel, das schon gelistet ist, das jetzt vielleicht irgendwie insolvent gegangen ist und kauft es dann auf. Und genau das ist auch passiert. Der CEO, also Andreas Wegerich, hat dann diese Windelfirma quasi aufgekauft, aber nachdem die insolvent gegangen ist, nicht der Fall. Man kann quasi
einen Mantel erst kaufen,
nachdem es insolvent gegangen ist. Und natürlich hat man diesen Backdrop, dass quasi diese schlechte PR da quasi noch drauf hängt. Das kann man jetzt auch erstmal nicht, abändern. Und jetzt ist halt quasi diese Challenge, diese Basis so aufzustellen, dass man quasi Bitcoin kaufen kann. Da ist jetzt zum Beispiel heute diese Nachricht rausgekommen, dass der Wirtschaftsprüfer von Nakiki tatsächlich entlassen wurde. Da kann ich jetzt tatsächlich nicht so viel auf Details eingehen, aber das ist quasi ein Schritt, was uns so ein bisschen zurückgeworfen hat, was da noch gefehlt hat, quasi einfach diese Grundstruktur festzulegen. Und das ist halt diese Basis, die es braucht, dass du dieses aktiengehandelte Unternehmen hast, dass du dieses Unternehmen einmal clean machst, dass du da deine Hausaufgaben machst, dass du das settelst. Und dann kannst du natürlich mit deinen Aktionären quasi diese ganzen Sachen dir genehmigen lassen, diese Vehikel, Wandelanleihen, Bitcoin-denominierte Bonds, diese Aktienverwässerung und so weiter. Das musst du dir dann alles genehmigen lassen.
Kopiert ihr sozusagen die Strategie von Saylor? Oder was ist euer Plan?
Genau, also es gibt ein Playbook und es wäre meiner Einschätzung nach sehr, sehr schlecht, dieses Playbook nicht zu kopieren. Du kannst nicht 1:1 kopieren, weil du musst quasi, die Challenge ist quasi, das, was Saylor macht, nach Deutschland zu bringen und zu transformieren. Weil du kannst nicht 1:1 das machen, was er macht. Zum Beispiel ATM-Aktienverwässerung funktioniert in Deutschland nicht so einfach. Vorzugsaktien funktionieren in Deutschland anders. Wandelverschreibungen funktionieren teilweise anders in Deutschland. Oder gibt es kleine Nuancen, die anders sind und so weiter. Das heißt, Saylor hat selber gesagt, in Deutschland gibt es Platz für eine Treasury Company im Wert von 1 Billion US-Dollar. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das werden, ganz und gar nicht. Das haben dann teilweise Leute reininterpretiert. Nein, nein, nein. Aber es gibt in jedem Land wahrscheinlich Platz für ein paar Treasury Companies. Manche würden zum Beispiel auch sagen, früher oder später muss jeder Bitcoin auf seine Balance nehmen. Ja, aber nicht jeder muss halt so eine aggressive Treasury-Strategie fahren. Und quasi dieses Arbitrage zu machen zwischen Fiat und zwischen Bitcoin, quasi dieses Fiat-Geld in Bitcoin zu transferieren, aber auch dieses Arbitrage zu machen, quasi zu schauen, was schon funktioniert bei anderen Treasury Companies und das natürlich nach Deutschland zu bringen. Und dann hast du halt quasi dieses Vehikel, das natürlich ein bisschen auch Zufall gibt es eigentlich nicht, meiner Einschätzung nach, aber das halt sich sehr, sehr gut ergeben hat. Und dann war halt diese Chance, dies zu ergreifen. Und ich sehe da absolut gar keinen Widerspruch. Meiner Meinung nach ist es eine absolut gute Chance. Und ich bin da immer noch guter Dinge, dass es auch funktionieren kann. Und
du
wenn
bist
man auch bullish schaut,
auf Nakiki.
Ja, sonst wäre ich ja nicht bei Nakiki am Start. Ja. Aber ich muss natürlich sagen, Bitcoin in Self-Custody und Bitcoin, sag ich mal, Treasury Company ist halt was Unterschiedliches. Das heißt, ich sage jetzt nicht allen Leuten, geht es alle in Nakiki rein, genauso wie ich auch nicht allen Leuten sage, geht's in Bitcoin rein, sondern macht eure Hausaufgaben, schaut euch genau an, seid euch dem Risiko bewusst, das Risikoprofil, das geringste Risikoprofil hat Bitcoin, hat aber auch vielleicht die niedrigste Upside. Das, sag ich mal, höhere Risikoprofile sind dann alle anderen Treasury Companies und da muss man einfach abwägen, was man will. Und ich will ja keine Finanzberatung oder sowas machen. Ich will quasi nur ein bisschen klarstellen, dass dieses Treasury-Zeugs halt teilweise missverstanden war. Und da wird ja auch teilweise komische Sachen gemacht bei anderen Treasury Companies, wo ich jetzt die Namen auch teilweise nicht nennen will und so. Und es ist halt einfach so, ja, so ein Neuland, wo viele Leute sich, glaube ich, noch schwer tun, weil sie auch diese Mechanismen gar nicht verstehen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht mal erklärt, was wirklich eine Wandelanleihe ist. Die meisten Leute verstehen gar nicht, was es ist. Die meisten Leute verstehen nicht, was Aktienverwässerung ist.
Ja, ich glaube, das Thema ist brutal komplex. Ja. Das wäre quasi eine eigene Folge, wenn wir darüber noch sprechen wollten. Also ich bin super gespannt, wie es weitergeht mit der Kiki. Ich würde es verfolgen. Ich habe halt, das ist einfach nicht mein Fachbereich. Deswegen werde ich es von außen auf jeden Fall betrachten. Und ja, ich bin auch ein Riesenfan von Bitcoin in Self-Custody. Das soll an dieser Stelle nochmal gesagt sein. Wir sprechen jetzt schon fast anderthalb Stunden und ich denke, deswegen sollten wir auch so langsam zum Ende kommen. Vielleicht wiederholen wir das Ganze einfach in ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem, wie es jetzt läuft bei dir in El Salvador und auch mit Bitcoin in den nächsten Monaten. Aber am Schluss habe ich noch ein paar schnelle, kurze Fragen.
Ja.
Und zwar Frage Nummer 1. Wovor hast du aktuell am meisten Angst?
Wahrscheinlich die einzige Angst, die es gibt, ist die Angst vor der Angst.
Okay, lass ich jetzt mal stehen und komme direkt zur nächsten Frage. Was gibt dir am meisten Hoffnung?
Bitcoin.
Ich habe mir schon fast gedacht, dass du das antwortest. Was denken Leute über dich, was nicht stimmt?
Ja, dass ich halt dieser ganz, ganz verrückte, durchgeknallte Typ bin, der nur sehr, sehr oberflächlich unterwegs ist.
Und würdest du sagen, du bist glücklicher als vor 5 Jahren?
Ich glaube, Zeit ist immer ein Scam. Es gibt nur das Hier und Jetzt und Glück existiert nur im Jetzt. Deshalb diese Frage ist irrelevant, weil Glück existiert nur im Jetzt.
Dann wirst du wahrscheinlich Ähnliches zur nächsten Frage sagen, aber ich stelle sie trotzdem. Wo siehst du dich in den nächsten 5 Jahren?
Ich bin hier.
Was ist die wichtigste Erkenntnis, die du den Zuschauern heute mitgeben willst? Nicht als Bitcoiner, sondern als Mark.
Ja, ich glaube genau das, was wir gesagt haben. Die meisten Leute, die verzetteln sich, indem sie ganz, ganz viel Fokus auf ihr Tun legen. Und die sollten einfach mal quasi unter das Tun schauen. Wer ist das Bewusstsein unter diesem Tun, das überhaupt die Dinge tut? Und mehr sein, weniger tun. Do much achieve nothing, do less achieve more, do nothing achieve everything.
Das sind schöne Schlussworte. Danke, Marc, für die spannenden Einblicke. Und ja, ich denke, die Zuschauer finden es mindestens genauso spannend wie ich. Ich bin sehr gespannt, wie das Jahr weitergeht, sowohl bei dir als auch bei Bitcoin. Und herzlichen Dank nochmal und eine gute Woche.
Ich danke dir und tut alle unten bei der Nicole jetzt auf den Abo-Button drücken.